Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Das ist ein Bein im Quadrat und nichts Neues. Gaming-Spezial. Ein Bein im Quadrat und nichts Neues. Gaming-Spezial.
Ich bin Jeremy.
Ich bin Michel.
Ich bin Chris. Und wir zwei hübschen drei begrüßen euch heute recht herzlich zu eurem Lieblingspodcast. Jetzt denkt ihr natürlich, was ist denn hier los? Das sind nicht die gewohnten Stimmen unserer fünf Lieblingspodcaster. Nein, kleine Spoilerwarnung, das liegt nicht daran, dass heute Weltottertag ist. Der ein oder andere wird uns sicher schon irgendwie kennen. Und zwar nicht namentlich, beziehungsweise durchs Hören, sondern über den Magapotato-Discord. Dort bin ich zum Beispiel bekannt als Lackaffe.
Ich bin Jeremy und ich bin auf Discord Warpstone-Gummi.
Ja, und ich bin der Michel und auf dem Discord der Lönneberger. Und warum ihr hier so andere Stimmen hört? Wir wollten mal ein bisschen mit euch über 40K-Videospiele reden, weil das machen die Buben von BIN nämlich gar nicht.
Genau. Ist mit Geldzählen beschäftigt, habe ich
schon gesagt. Ja, von einem 69-Euro-Podcast, den wir seit Jahren bezahlen und für den wir endlich diese Folge
seit
machen können.
Seit Jahrzehnten, genau. Damit die Jungs irgendwo in Nottingham Nahtoderfahrungen und Bier zu sich nehmen können.
Und wir haben Prime-Sendezeit gekauft.
Also in Wirklichkeit ist das Ding, ich hatte eine Idee zwischen 3 und 5 Bier, weil die Boomer-Leute von beim Imperator nichts Neues, ja nur über ihre kleinen Plastikpüppchen, ihre peinlichen kleinen Plastikpüppchen reden. Und ich mir halt gedacht habe, ja, das Videospieluniversum von Warhammer und 40K im Speziellen ist ja auch ziemlich groß. Und dann habe ich dem Andy eine Nachricht geschickt. Ich hoffe, er war noch in einem Zustand, an dem er sich heute dran erinnern kann, dass ich die Nachricht geschickt habe.
Nein.
Wahrscheinlich nicht. Das Artilleriefeuer hat zugeschlagen. Und dann habe ich ihn mal gefragt, was er davon halten würde oder was sie davon halten würden. Er soll das mal absprechen, wenn wir mit 2, 3 Leuten aus der Community mal was über Videospiele machen würden und die dann einfach damit machen können, was sie wollen. Vielleicht als Pausenfüller oder so einführen.
Einführen ist auf jeden Fall immer gut, das genau. Schadet nicht.
Vielleicht wird diese Folge auch niemals veröffentlicht. In diesem Sinne, hallo Santa!
Ja, wir hatten auf jeden Fall Spaß dabei, jetzt schon zum zweiten Mal.
Ja, selbst wenn es an einer kaputten Aufnahme lag.
Ja, an der kaputten Aufnahme und nicht daran, dass wir viel zu viel Bier getrunken haben.
4,5 Stunden lang.
Und eine halbe Flasche Whisky, aber die lassen wir mal dezent unter den Tisch fallen.
Zu Gerüchten über Exzesse etwaiger einzelner Discord-Mitglieder geben wir natürlich keine Stellungnahmen ab. Ja.
Das wäre das, warum wir diese Folge machen. Und da wir uns natürlich immer den leichtesten Weg aussuchen, dachten wir uns auch, übernehmen wir zumindest so ansatzweise die Struktur vom Original-Podcast. Das heißt, wir würden jetzt auf den Hobby-Progress
überleiten. Man kann es so ausdrücken, wir sind aus den Jungs entstanden, herausgesprossen, genau. Oh, muss man yeah. Das sagen.
Oh yeah. Ob wir die Babys sind oder die Parasiten, die an ihren fetten Wohlstandsbäuchen
hängen. Die härtesten
hängen.
Fanboys. Adidas Schnellfickerhose, weiße Zahnfleck-Bomberjacke, die Poppertolle zurückbombardiert und schön bei Hertha am Kiosk. Zum Wohl.
Sicherlich. Genau. Oh, und dann würde ich mal zum Hobby-Progress überleiten, weil wir ja wahnsinnig eloquente Leute sind, würde ich auch direkt anfangen. Und,
willst du denn anfangen?
Ja, das kann ich schon machen.
Da kommt Freundlichkeit abgehakt, los geht's.
Naja, zu euch muss ich nicht freundlich sein. Ich habe einen Devastator-Trupp fertig gemacht von meinen Salamanders, alle mit Multimelter und bin jetzt an dem Punkt, wo sie die Basefarben sind drauf, Details sind so einigermaßen bemalt, Lack ist drüber, Ölwash ist auch drüber und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich die Battle Damage malen müsste und das ist immer so der Punkt, wo bei mir alles einknickt, weil ich nie zufrieden mit meinem Battle Damage bin. Ja, die stehen noch rum, warten da drauf, dass sie endlich mal fertig gemalt werden. Dann habe ich mir ja vor 3 Tagen jetzt einen 3D-Drucker bestellt, oh, weil ich ein sehr schwacher Mensch bin. Theoretisch hätte ich dafür kein Geld, hab's dann doch irgendwie. Und das Problem war einfach, der Drucker ist scheinbar sehr gut. Also es ist ein Saturn 8K von Elegoo. Und wenn man den bestellt hat, hat man halt Alter. Die... Ich muss mir halt irgendwann auch noch einen Titan drucken.
Oh ja. Kann ich eine Datei besorgen?
Ja, das wäre sehr gut.
Macht ein Kumpel gerade von mir.
Ist natürlich legal alles.
Ist selbstverständlich, aber so ein Titan kann bis zum 3/4 Jahr dauern.
Ja, ach, alles gut. Ich habe Zeit. Auf jeden Fall, das Problem mit dem 3D-Drucker war halt, dass das Angebot war, dass man die Washing- und Cure-Station zu 50% günstiger bekommt, wenn man sie dann dazu kauft. Und dann habe ich das auch noch gemacht. Und dann habe ich mir nochmal 8K-Resin geholt. Ich habe keine Ahnung, ob ich da einfach in so eine Verarsche reingetappt bin, von wegen, ja, 8K-Resin ist viel besser und bla bla. Aber man wird sehen, wenn es ankommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ich verkacke nicht die ersten 2 Drucke und bin dann, wie ich immer bin und sagt, nee, das ist ja gar nichts, ich kaufe jetzt wieder bei GW.
Wir sind einfache, leichtgläubige Bengel vom Land, deswegen gehen wir mal davon aus, dass alles in Ordnung ist mit deinem
Ultra-HD
8K Druck mich fett Gedöns.
Nepperschlepper Bauernfänger, es funktioniert bei mir einfach immer.
Naja, aber ich kann dir bei deinen ersten Drucken auch so ein bisschen, weil ich habe jetzt schon seit 2 Jahren einen, also den 4K. Ja, kann ich bestimmt, wenn du Fragen hast, sagst du Bescheid. Ne?
Da habe ich drauf gezählt.
Das ist aber 4K und kein 8K.
Sieht ja schon popelig aus. Gerade in dem Maßstab erkennt man ja gar nichts. Nee, ich weiß, du hast mir ja schon Schulterpanzer und alles gedruckt für meine Salamanders. Da war ich auch sehr dankbar für. Und die sehen auch echt gut aus, wenn sie bemalt sind. Das Ding war einfach, das war so ein, okay, soll ich mir jetzt für 50 Euro weniger den 4K holen oder für 50 Euro mehr den 8K, wenn er gerade im Angebot ist. Und dann ist halt der 8K geworden. Aber was hast du denn gemacht, Michi? Wenn ich jetzt eh schon über deine Drucke rede und so.
Ältere gedruckte Teile angemalt tatsächlich in letzter Zeit. Was ich gemacht habe jetzt ganz zuletzt war, ich habe für den Badabohr angefixt von der Kampagne durch dich, Jeremy, ein bisschen, habe ich so Mini-Dioramen gebaut und jetzt den ersten Trupp und den Sergeant dazu fertig von so Space Marines, die halt andere Space Marines wegpöllern. Also in dem Fall das deine Salamanders.
Das ist so widerlich eklig, wie gut das bei dir immer aussieht. Ich hasse dich so sehr, dass wir ohne Scheiß.
Nicht. Aber nein, aber das macht mir auch wirklich Bock. Also ich habe zum Teil für die Mini-Dioramen da 30 Stunden dran gesessen, ne? Den ganzen Tisch ausgebreitet mit Gussrahmen, alles, was ich hier habe und geguckt, was geht. Das mache ich wirklich gerne. Ich bin auch richtig heiß, die jetzt zu bemalen. Ich habe aus Spaß so eine Mini-Drehscheibe gebaut, wo die so draufstehen und habe noch so ein Spieltischprojekt, was auch völlig übertrieben ist, was noch ewig dauert, wenn es überhaupt jemals fertig wird und habe dafür so kleine Videos gemacht von den Modellen, wie die sich da drauf drehen und hatte halt noch Teile gedruckt, dass das so ein bisschen aussieht, dieser Drehtisch, wie so eine Teleportkammer und habe jetzt angefangen, noch die zu bemalen erst, obwohl ich eigentlich meine Mini-Dioramen bemalen will. Genau, und das habe ich so gemacht. Und jetzt als nächstes muss ich aber unbedingt diese Executioners bemalen. Und
nicht,
die Space Marines, die da weggepöllert werden, sind halt, sorry Jeremy, Salamanders, aber weil wir alles spielen gut. Halt oft zusammen. Und dann sieht das halt richtig cool aus, wenn du deine noch mitbringst und wieder Killteam spielen. Das war halt die Idee.
Ich werde ja erstens, werde ich ja dann auch zumindest die Basefarben da drauf knallen, dass du dann die verunstalten kannst.
Ja, das ist richtig cool.
Und es soll ja auch nicht vergessen werden, dass du ja für einen Bekannten von uns noch einen Gulli für den Gullimann entworfen und gedruckt hast.
Das stimmt.
Und als das Space.
Ist, da war ich auch, als er das jetzt bemalt hatte, war ich tatsächlich, fand ich ziemlich geil, weil es ist ein deutscher ND-Norm genormter Gulli-Deckel, den ich gezeichnet habe. Nur, dass ein Ultramarines U in der Mitte ist auf der Betonplatte.
Oh, großartig.
Das sieht wirklich ziemlich cool aus. Ich wollte den auch fragen, ob ich das
sieht
Foto,
wirklich sehr deutsch aus.
Ob ich das Foto in Discord stellen kann, obwohl es halt nicht mein Modell ist oder nur das Base. Genau. Das ist ganz cool geworden, tatsächlich. So Sachen mag ich.
Ja, wie sieht's bei dir aus, Chris?
Ja, wie sieht's bei mir aus? Ihr wisst ja schon Bescheid, der eine oder andere im Discord vielleicht auch. Ich bin passionierter Turnierspieler und bewege mich viel in der kompetitiven Szene tatsächlich. Eher weniger im Fluff-Bereich, auch wenn ich den extrem cool finde und auf coole Kampagnen wirklich stehe. Aber aktuell bin ich sehr, sehr stark oder jetzt seit längerem jetzt auch in der Turnierszene unterwegs. Für mich stehen noch 9 große Turniere dieses Jahr an und noch ein einziges tatsächlich in der 9. Edition. Und dafür habe ich mir gedacht, ich baue mir mal mit meiner Lieblingsfraktion den 1000 Suns. Und wir wissen alle, es gibt keine bessere Fraktion als 1000 Suns. Mal wieder so eine richtig, richtig geile, harte Movo-Beschussliste zum Abschluss. Die habe ich tatsächlich, während wir auf Michel gewartet haben, der überhaupt keine Stunde zu spät kam, in diesen 4 eingetragen, da ich am 17.3. Ein Turnier spiele mit dieser Liste.
Oder was?
Jetzt am Samstag habe ich auch ein Scrimmage-Match, also ein Trainingsspiel mit dieser Liste gegen Wotan, um mal zu gucken, wie die denn so funktioniert. Also ich gehe davon aus, dass sie funktioniert, weil du hast ja nicht viel Auswahl über 1000 Suns und ich kenne meine Armee, ich spiele die seit 2 Jahren, ich habe über 160 Spiele damit gemacht.
Aber
du kennst sie halt irgendwann einfach.
Funktioniert die auch gegen generische Space-Zwerge, die vollkommen overpowered rauskamen?
Das werde ich rausfinden tatsächlich, weil gegen Wotan durfte ich sie noch nicht spielen. Da habe ich meine andere Fraktion schon gegen gespielt. Und zwar steht ja die 10. Edition in den Startlöchern, auf die ich mich mega freue. Und ich habe mir gedacht, zur Feier des Anlasses stampf ich mal den Genestealer-Kult aus dem Boden. Und sehr da habe ich jetzt die ersten 40 Neophyten, die sind jetzt fertig bemalt, gebased, gewasht, gebürstet, hast du nicht gesehen. Mir kam zugute, dass ich letzte Woche Geburtstag hatte und dementsprechend reich von meiner Frau beschenkt wurde, was das angeht. Jetzt habe ich noch, danke,
Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Danke, danke.
Und man hat es auch gesehen, das ist ja so eine halber Mad Max-Konvoi, der geschenkt wurde.
Genau, also alle Armeen von mir haben ja trotzdem eine Thematik, eine Fluff-Thematik, weil ich ja eigentlich ein Fluff-Bunny bin. Zum Beispiel, ihr habt, glaube ich, schon meine 1000 Suns gesehen, die haben alle Schneebases, die türkis hochgebürstet sind, damit es so ein bisschen nach Planet der Zauberer aussieht. Mhm. Und die Base an sich ist rot, das ist das Rot, das damals die 1000 Suns als Grundfarbe in 40k hat. Und die Jeans-Feeler mache ich tatsächlich ein bisschen im Mad Max Style, also mit Sand und Matschbase und allem, und die bekommen auch tatsächlich einen Kriegskonvoi, also die halbe Familie, Freunde, Frau, Hund, Katze, alle möglichen Leute haben zusammengelegt, und ich habe jetzt hier noch zu machen 3 Ridge Runner, 15 Atalan-Schakale und 3 Goliath Rockgrinder / Transporter, und die werden jetzt die Tage alle gebaut, grundiert und dann in allerbester Batch-Painting-Manier ordentlich durchgebürstet. Und dann habe ich auch schon eine recht ansehnliche Armee. Ich denke mal, dass ich dann, also ich plane eigentlich so zwischen September und Oktober nach dem Hanseatic Alliance Open, das ist der nächste WM-Qualifier, den ich spielen werde. Danach möchte ich eigentlich dann auch aktiv mit den Jeans-Dealern soweit sein, dass ich da die restlichen Turniere des Jahres mit fertig spielen kann. Und ich hoffe, dann steht mein kleiner Mad Max-Konvoi.
Muss auf jeden Fall einem Fahrer Chrom ins Gesicht.
Das habe ich tatsächlich vor. Und zwar kannst du den Ridge Runner, den kannst du übrigens auf Deutsch Achilles Gratpirscher, wundervolle Übersetzung, nicht? Den kannst du so bauen, dass, ich weiß nicht, ob es ein Fahrer oder sonst irgendein Dude ist, auf jeden Fall guckt er eben halt mit seinem Kopf so raus. Und da habe ich mir echt überlegt, wie geil wäre das eigentlich? Ich habe von der Mecha Industries Serie, so ein ganz, ganz, ganz feines Silber, und es sieht schon fast chromatisch aus. Ich habe mir echt überlegt, wie geil wäre das, wenn ich dem einfach nur so das Gesicht chrommäßig anbürste, damit es halt aussieht, als hätte er sich gerade einen Zeuge gesucht und sich die Chromsprühdose von Meepa komplett in die Birne gerotzt.
Geil. Ja, auf jeden Fall. Du musst aber auch deinen Anführer, wie hieß er nochmal, Angry Joe? Hungry Joe? Der Typ mit der Maske.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr.
Auch nicht. Ich glaub,
aber das ist egal, Jeans-Healer sind kollektiv, da gibt es so viele Anführer. Aber Chiefs, das sind alle Show. Ja, und das war eigentlich mein Hobby-Brokers.
Ja, schön, schön.
Ja, abgefahren.
Bist auf jeden Fall fleißiger als wir. Also du haust halt die Figuren raus.
Naja, ich bekomme halt keine 10 Punkte, wenn ich da unbemalt aufkreuze auf dem Turnier. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe längst nicht die Qualität von euch beiden oder von anderen. Also eigentlich müsste ich Battle Reports aufnehmen. Schön von oben, ja, 10 Meter Abstand mit dem Filter oben drüber, ja, weil das ist nicht unbedingt schön.
Im Discord siehst du ja auch nur meine fertigen Minis. Also ich spiele eigentlich Dark Angels, und bei uns so in der Gruppe, wo wir spielen, hier mit dem Jeremy und so ein paar Buben hier aus der Nachbarschaft aus Essen, die haben bei mir erfunden die Greywing Company, weil ich halt auch sehr viele unbemalte Dark Angels jedes Mal ins Feld spielen.
Ich kann das aber auch, ich kann mich auch wirklich, jetzt will ich nicht sagen, dazu zwingen, aber ich kann das dann auch wirklich total ernst nehmen. Dann setze ich mich hin, dann stelle ich mir hier, als ich angefangen habe, 20 Neophyten hin, die sind alle gebaut und grundiert, und dann sage ich so, okay, und heute bekommen jetzt alle die Grundfarbe von ihren Anzügen. Einen Tag drauf sage ich so, und jetzt kriegen sie alle ihre Rüstung. Werden alle Rüstungen in Leadbelcher gepinselt.
Naja.
Dann einen Tag mache ich dann nur die Waffen. Genau, also ich hatte letztens, ich habe euch schon ein Bild geschickt in unseren Discord, ein 1000-Punkte-Scrimmage-Spiel gemacht mit den Jeans-Healern. Das waren, glaube ich, 50 Modelle, und es waren gerade mal 1000 Punkte.
Ja, also ich glaube,
eine abartige Masse, die du da hast, und die kannst du nur
Pitch-Painten. Ich glaube auch, das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe, war vor einem Spiel, was Michel und die Leute aus Essen gemacht haben, 2 Tage vorher anzufangen, 30 Grenadiere zu bemalen. Da saß ich dann auch irgendwann um 3 Uhr nachts und habe einfach nur noch, okay, Stiefel, 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 wash drüber, wash drüber, wash drüber, wash drüber.
Ja, da brauchst du wirklich Necrons. Necrons sind ganz einfach zu bemalen. Du holst dir so einen Litertopf Leadbelcher und du holst den Litertopf Nanoil. Dann tust du die einfach tunken. Einmal in Leadbelcher, kurz anfüllen, einmal in Nanoil, kurz anfüllen, 2, 3 grüne Punkte drauf, fertig ist der Necron.
Ja, das Ding ist halt, am Ende, wenn wir am Tisch stehen und man spielt damit, macht es halt keinen Unterschied, weil es sieht von oben wie eine Masse und sieht halt, die Armee an sich sieht cool aus.
Das ist immer das Ding.
Also,
ich bemale mit einer Lupenbrille und ich denke mir, Entschuldigung.
Ja, alles gut. Wenn er am Tisch steht, sieht ja keiner, dass jeder meiner Dark Angels eine persönliche Heraldik irgendwo auf einer Beinschiene stehen hat. Das ist ja,
immer ja so. Aber das ist so, guckst der
aus
der
Meter Entfernung Anspruch. Ist halt geil. Genau, das ist halt so das Persönliche, das machst du für dich zu Hause und sitzt da noch 2 Stunden länger dran an jedem Modell und drehst es noch 3-mal hin und her und findest es cool, und beim nächsten Spielen guckst du es jemand aus den Nähern und sagt, es ist cool, aber sobald die auf dem Tisch stehen, ist ja ein Gesamteindruck, und dann sieht es genauso
ja,
aus
genau,
wie jemand, der
300
painted oder so.
Du kannst 300 Stunden in 10 Neophyten reinsetzen, dann fängt dein Gegner mit Iron Hand oder generell Space Marines an und klöppelt dir mit seinem Gladiator 70 Schuss Stärke 5 minus 2 einen Schaden in deine Neophyten. Die haben keinen Retter, die haben nur einen 5er Rüster, und dann nimmst du die erstmal vom Platz. Und dann war's das.
Ja, das genau. Ist ja der Klassiker. Dieses, oh, guck mal, hier ist mein neu bemaltes Modell. Es kommt gerade auf den Tisch. Oh, guck mal hier, einen Zug später geht mein neu bemaltes Modell gerade vom Tisch.
Ja, das ist Murphy's Law. Das ist normal.
Ich weiß gar nicht, dein großes, fettes Tyrannenvieh mit dem abgeschnittenen Schwanz und dem geilen Bass. Guck mal, der ist neu. Boah, der ist voll geil, Sip. Ratatatatam. Ja, gut, der kann jetzt auch wieder in den Koffer.
Und it's done.
Okay, jetzt sind wir doch wieder bei Minis, ne? Weil am Ende geht's ja doch um die Minis und um die Lore. Aber eigentlich wollten wir über die Games reden. Und ja, ganz kurz, gibt jetzt kein Spiel irgendwie, was eine krasse Lore-Wendung oder sowas in seinem Background mitbringt. Aber wir reden halt über Games und damit über beteiligte Fraktionen und über den Hintergrund. Und damit kann halt sein, vielleicht wenn wir gleich anfangen, irgendwie so fröhlich weiterzulabern, dass der ein oder andere Spoiler zu irgendeinem Buch oder so rausrutscht. Ne? Ihr hört einen Podcast über 40k, kann sein, dass wir irgendwas 40k spoilern für euch, was ihr vielleicht noch nicht gelesen habt oder so. Dann mal ganz grundsätzlich vorneweg.
Ja, zu der Thematik, es gibt ja jede Menge Gurken und viele Durchschnittsspiele im 40k-Universum, das muss man leider sagen. Wir haben aber alle so Spiele, in die wir uns verliebt haben über die Jahre. Deswegen haben wir euch auch einfach mal 3 Stück an der Zahl rausgesucht und jeder wird es eigentlich sein persönliches Lieblingsspiel, nenne ich es jetzt mal, oder zumindest ein Spiel, was ihn am meisten bewegt oder mitgenommen hat, vortragen. Und vielleicht ist ja das ein oder andere für den ein oder anderen Zuhörer auch dabei, wo er sagt, okay, das interessiert mich, das fange ich jetzt vielleicht mal an. Apropos Anfang, ich glaube, Michel, das war dein Stichwort.
Ja, ich habe ein Spiel mitgebracht, das ist jetzt nicht mehr ganz neu, aber ist eine der neueren Titel von GW oder unter GW-Lizenz. Space Hulk Deathwing und die Enhanced Edition. Da können wir gleich noch drauf kommen, warum es die Enhanced Edition ist. Genau, das ist entwickelt worden von Streamon Studios und Cyanide Studios, gepublished von Focus Home Entertainment. Naja. Das kannst du auf Windows und PS4 zocken und das ist 2016 am 14. Dezember rausgekommen, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft natürlich. Und ja, Space Hulk Deathwing. Damit ist eigentlich schon alles klar. Es geht um Space Hulks und um den Deathwing. Was sind Space Hulks? Space Hulks sind so Konglomerate von verschollenen Raumschiffen, die sich zusammenballen und immer größer werden und immer weiter anwachsen und wild in der Galaxis aus dem Warp rausspringen und wieder zurücktaumeln. Genau, Space Hulks haben eine gewisse Mystik, weil es oft sehr alte Schiffe sind, also zum Teil aus der Zeit der Häresie oder zum Teil noch älter, so wo im Kern das erste Wrack, was da so in der Mitte ist, ist halt so vielleicht sogar aus präimperialer Zeit noch, aus dem dunklen Zeitalter der Technologie. Dafür sind sie halt für die Menschheit sehr spannend. Halt, ne, Mechanikum hat da richtig Bock drauf, das dann zu erforschen und ihre Archeotech da was zu finden.
Bergen,
Gerüchte über STKs funktionierende vielleicht noch im Herzen der Space Hulks. Und ansonsten sind Space Hulks aber eher immer so Unheilsbringer, ne? Es gibt ganz viele Fraktionen, die Space Hulks nutzen. Also früher waren es oft die Orks, die das einfach benutzt haben, um damit durch die Galaxis zu reisen. Die haben da ein dickes Triebwerk dran geschraubt, was nach ihrer Ansicht nach funktioniert und dann funktioniert das. Und dann
Space Hulk-Werfer haben die gebaut.
Genau. Oder jetzt halt gerade auch aktuell in Arcs of Omen. Die Arcs of Omen sind Space Hulks unter der Kontrolle von Abaddon, der halt welche gesammelt hat und sie ausgeschickt hat. Das gab es auch schon früher, Chaos-Invasionen durch Space Hulks und so. Eine andere Spezies, die noch nutzt, sind die Gene-Stealer, die früher noch eine eigenständige Spezies waren und noch nicht die Tyranniden, die halt durch Raumschiff-Wracks sich quasi von Planet zu Planet verbreiten haben und da ihre Kulte gegründet haben und ihren Gene-Stealer-Stuff gemacht haben. Wie dem auch sei, so Space Hulks sind für die Menschheit meist bedrohliche Klamotten. Die meisten Space Hulks bestehen auch aus tatsächlich von Menschen gebauten Schiffen. Ich meine, es gibt auch Romane, im Black Legion-Roman kommt es vor, dass auch ein Space Hulk, wo ein Trümmerstück von einem Weltenschiff drin ist und so, ne? Das wäre dann Elder-Bauweise.
Ich wollte gerade sagen, ja. Ich glaube, im Spiel gibt es auch Elder-Abschnitte, aber ich könnte es nicht beschwören.
Nee, im Spiel läufst du ausschließlich durch menschliche Raumschiffe. Genau, und Space Hulks.
Das ist ein Widerspruch an sich, oder? Wenn du nur durch menschliche Raumschiffe läufst, aber eigentlich solltest du dich durch einen Space Hulk bewegen.
Ja, aber der Space Hulk besteht halt aus Wachs von menschlichen Raumschiffen. Und wenn so ein Space Hulk halt in irgendeinem System oder in der Nähe von einem menschlich besiedelten System oder so aufploppt, dann ist das erstmal meistens ein Unheilsbringer, weil meistens ist da irgendwie echt Scheiße an Bord. Ne? Da laufen noch irgendwelche Systeme drin vielleicht und ein paar Zonen sind auch noch bewohnbar und so. Und dann sind die Bewohner meistens, das ist nicht geil. Das ist halt meistens irgendwie Chaos oder eine Ork-Invasion oder irgendwas anderes Schräges auf jeden Fall. Weil das ist halt so eine Urkraft, die in 10, 12, 1000 Jahren im Warp zusammengeballt wurde, wieder ausgespuckt wurde, wieder zurückgepurzelt ist und so. Und was sich da halt angesiedelt hat, ist meist halt nicht geil. Das Mechanikum ist da dann halt entweder hinterher, das halt krass zu entern und halt zu gucken, gibt's da Tech drin, die man irgendwie da rausholen kann. Oder halt gerade Space Marine Orden haben sich dem verschrieben, halt als Verteidiger der Menschheit, wenn sie denn in der Nähe sind, die Dinger zu entern und halt irgendwie zu gucken, dass es klar ist und die zu säubern. Nach Möglichkeit schicken halt dann Space Marine Orden Astartes, schicken halt dann ihre erste Kompanie in Terminator-Rüstung da rein, weil Raumschiff für enge Gänge. Da macht halt so eine Einmannpanzerung.
Fette Feuerkraft.
Fette Feuerkraft und Einmannpanzerung macht da halt voll Sinn. Krasse Sensorik in der Rüstung und dann geht man halt da rein und säubert die. Und in dem Fall, es geht genau darum, diese Space Hulk ist halt von Genestealern bzw. Tyranniden halt infiziert und durchseucht. Und ganz grundsätzlich ist es ein Ego-Shooter, in dem du durch Hallen und Räume läufst und unfassbare Massen an Gegnern wegmachen musst. Und du hast noch zwei KI-Begleiter.
Ist das Spiel First Person oder Third Person? Weil ich habe es nie gespielt. Also deswegen,
das ist,
ich habe Fragen.
Das ist First Person und das ist auch tatsächlich ziemlich cool, wie das First Person umgesetzt ist, weil du guckst tatsächlich aus deiner Rüstung raus. Also wenn du nach unten guckst, guckst du auch vor die Halsberge deiner immens fetten Terminator-Rüstung. So.
Das heißt, es ist auch, das ist auch wie so am Rand, so den Ansatz von deiner Rüstung, wo du noch so meinetwegen ist unten am Bildschirmrand und oben am Bildschirmrand
genau.
siehst.
Und wenn du krass nach rechts guckst, siehst du auch die Innenseite deines Schulterpanzers. Und,
geil.
Und das macht tatsächlich echt Atmosphäre. So, ne? Normal ist die Sicht eingeschränkt, aber sobald du nach links oder nach rechts guckst, siehst du halt, dass du halt in dieser immens fetten, tonnenschweren Terminator-Rüstung hängst.
Und du hörst es auch.
Genau, also die Geräusche, der ganze Sound ist so. Ne? Du bewegst dich relativ langsam durch das Space Hulk, also nicht so, dass es spieltechnisch steht, dass es langsam vorkommt, aber das ganze Environment ist so gemacht. Du machst halt Schritt um Schritt um Schritt und jeder Schritt donnert auf dem Stahlboden. Und so, ne? Das ist oberfett gemacht.
Es gibt auch richtig viel Atmosphäre dadurch dann, oder?
Ja, ja, total, total. Also du fühlst dich wirklich on board wie so ein Terminator, wenn du da deine Kopfhörer aufhast. So.
Oh, geil. Spiele mit guten Soundeffekten sind einfach so viel wert.
Ja, 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 genau. Es gibt auch Hintergrundsounds ohne Ende, ne? In jedem Raumschiff, überall wo du bist, es knarzt, es knackt, du hörst Gase zischen in kaputten Leitungen und so. Das ist obergut gemacht. Genau. Und du hast halt zwei Begleiter. Du hast einen Apothekarius in Terminator-Rüstung dabei und einen Heavy-Weapon-Spezialisten, also einen, den du eher mit schwerer Waffe ausrüsten kannst. Und die Idee ist halt, du läufst durch 9 Level. Das sind, da muss ich kurz passen. Ich weiß nicht genau, wie viele verschiedene Schiffe es sind. Ich glaube, es sind 6 oder 7. Es gibt aber 9 Level, weil es gibt 2 oder 3 Schiffe, die betrittst du 2-mal im Laufe der Geschichte. Die sind aber auch unfassbar nett gemacht. Also da haben sich die Leute, die die Level designt haben, echt Mühe gegeben und auch ein bisschen Ahnung von 40k gehabt. Die Geschichte hat Gabe Torf geschrieben, also schon ein GW-Autor. Im Zentrum des Space Hulks liegt halt ein Dark Angels-Schiff aus der Heresy-Zeit. Und die Dark Angels, wie sie halt sind, das ist halt dann in dem Spiel relativ platt, wollen irgendwelche Geheimnisse verdecken. Und
da muss man hin.
Und da muss man dann hin, um mal abchecken, ne, ob da alles cool ist. Genau, das ist so die Basic-Geschichte. Während die Hauptschwarmflotte der Tyranniden immer näher kommt, so ein bisschen als Doomsday Clock, wie es in der Lore halt auch ist, dass du so ein bisschen das
Gefühl hast. Weil Dark Angels sind, darf auch niemand rausfinden, was sich auf diesem Space Hulk abspielt.
Genau, genau. Und im Hintergrund ist dieses, die Tyranniden, die echte Tyranniden-Flotte nähert sich immer schneller, ist auch aufmerksam geworden und so. Und so.
Wird in dem Spiel gesagt, welche Flotte das ist. Man weiß in etwa, wann es spielt. Man könnte ja anhand dessen theoretisch rausfinden, wo sich im Universum das Spiel befindet. Oder abspielt.
Leviathan ja sein dann. Ich glaube, das
da gab es doch mal auf Reddit eine Karte, meine ich. Aber gut, die ist auch bestimmt in jedem Grundregelwerk drin. Theoretisch könnte man dann ja rausfinden, in welchem Sektor und in etwa welchem Quadranten das Spiel spielt.
Da hast du mich jetzt ertappt, weil ich glaube ganz sicher, das wird erwähnt. Weil so diese Details im Hintergrund arbeiten sie schon ab. Und auch sonst, das erste Level ist ein Mechanikumsschiff. Und du betrittst es und du kannst zwischendurch auch so Datenbanken aufrufen. Und da wird halt beschrieben, dass so ein paar Mechanikums-Dudes da angelegt haben, um eben zu erforschen, in der Hoffnung, man findet irgendwelche Archeotech-Schätze. Und im Laufe des Spiels aus den Datenbanken geht halt hervor, das ist fürchterlich schiefgegangen. Und seitdem ist dieses Mechanikums-Schiff halt Teil des Space Hulks. Ein Schiff ist ein Freihändlerschiff und so weiter. Und sie haben sich da wirklich Mühe gegeben. In dem Mechanikums-Schiff, die ganzen Banner, die an den Wänden hängen, die haben halt, hier, wie heißt das? Da ist keine Schrift drauf, sondern... wie heißt das?
Heraldik?
Lingua Technica. Dieses, ja, im Supermarkt, wenn du dein Zeug scannst. QR-Codes. Ja, da sind keine Barcodes drauf, sondern hier Binärcode. So, Lingua Technica. Das ist, die Banner sind auch mit Einsen und Nullen
geschrieben. Binärcodes im Supermarkt?
Ja, mehr oder weniger. Ist ja QR, ist ja nichts anderes. Lingua Technica in jetzt, genau. Da sind halt Einsen und Nullen auf den Bannern. Und du kannst sie aber tatsächlich übersetzen. Also das haben Leute auf YouTube, haben sich die Mühe gemacht, das zu übersetzen. Und da stehen sinnvolle Mechanikumsprüche.
Ach was. Ja, sowas ist aber mega cool. Ja,
total.
Das sind richtig schöne Easter Eggs. Feines.
Da sind unfassbar viele Details. Ne? Und es ist halt auch wirklich grimdark. Ne? Du kletterst zum Teil über Leichenberge in irgendwelchen Hangars, weil die Schiffe sind kaputt gegangen und die Servitoren, die Toten mussten irgendwo hin und die tote Schiffsbesatzung musste irgendwo hin. Also hat man ein Hangardeck genommen und da steht irgendwie so ein Schaufelpanzer, der das halt offensichtlich einfach die ganze ganzen Leichen in die Ecke geschoben hat und du kletterst halt das dann hoch wie eine Rampe, um weiterzukommen und so. Also das ist richtig, richtig gut gemacht atmosphärisch. Ich meine, standst du mal in so einem beschissenen Fusionsreaktor von einem
Bendik.
Von einem 40K-Raumschiff in deiner Terminator-Rüstung? Okay, der Typ hat keinen Helm auf, das macht an der Stelle wenig Sinn, aber also mit Helm, ne, die Luft flimmert.
Der Dark Angel erkannt das.
Du hast so einen Warp-Kern, wo du halt stehst, oder du stapfst durch ein Warp-Triebwerk, was einfach riesig groß ist, mit 50 Meter Durchmesser irgendwie, und kommst daneben raus. Das ist schon richtig gut gemacht.
Würdest du sagen, es fängt dieses ganze 40K-Universum atmosphärisch so gut ein, dass man es zum einen empfehlen kann und zum anderen du da auch richtig rein versinken kannst? Weil ich persönlich, ich liebe es ja, Spiele zu spielen, in denen ich mich versinken kann. So geht's mir aktuell mit Starship Troopers. Da versumpf ich drin, weil die Atmosphäre so grandios ist. Würdest du sagen, da würde Deathwing auch reinpassen?
Ja, für mich, genau wie ich Computerspiele spiele, total. Und ich spiele das auch jetzt noch. Ne? Ich schmeiß das total gerne abends nochmal für eine Stunde an und baller mich da einfach durch und versinke in der Atmosphäre und in dem Sound. Das ist geil. Was an Kritik an dem Spiel ganz viel war und auch zu Recht, ist halt, wenn du jetzt mehr ein Gamer bist, als ich es bin, und du hast Bock, einen Shooter zu spielen, dann ist das Game halt eher schlecht. Weil du hast keine Möglichkeit, in Deckung zu gehen. Die Physik ist nicht so geil. Ganz krass war am Anfang, also ich hatte gesagt, die Enhanced Edition, wir reden bewusst über die Enhanced Edition, weil, als sie es ohne Enhanced rausgebracht haben, waren deine beiden Begleiter, waren von der KI her so schlecht programmiert, die konntest du einfach vergessen. Also die waren mehr ein Hindernis als eine Hilfe. Die standen halt nur im Weg, haben nur Blödsinn gemacht und waren auch nicht effektiv gegen Gegner.
Hätten also einen Podcast aufnehmen können.
Sie, genau. Also sie mussten es so krass patchen, dass sie dem Spiel quasi noch eine Namenserweiterung gegeben haben, um zu sagen, so, jetzt funktioniert die KI einigermaßen.
Das ist eigentlich ziemlich traurig.
Ja, genau. Das war halt für viele Leute auch ein totaler Downer.
Ja, das ist auch, da würde ich gleich nach dir auch noch drauf eingehen.
Ja, genau. Du kannst das bestimmt auch besser, weil du hast es mehr verfolgt. Genau, die Story ist halt so ein bisschen, naja, wie in vielen Spielen halt oberflächlich, weil du kannst einem Gamer, der jetzt vielleicht nicht unbedingt ultra hart was mit 40K zu tun hat, ja auch nicht die mega diepe Lore vorstellen. Aber das Spiel macht es tatsächlich über so Kleinigkeiten und Easter, also ich nenne es gar nicht mal Easter Eggs, sondern es sind ja ganz bewusst eingebaute Sachen, die immer wieder passieren, die dann auch für jemanden, der echt deeper in der Lore ist, so ein bisschen so, ach, das ist ja cool, ach geil, da haben sie auch dran gedacht. Man kann bei dem Dark Angel Schiff zum Beispiel, ich kann es jetzt nicht mehr rekonstruieren, aber man kann rausfinden, welches Schiff exakt das war und wann das von Saramund aufgebrochen ist. Und es war ein Schiff von den Jungs von Luther. Und zu welcher Flotte das aufgebrochen ist in der Horus Heresy, um wen zu unterstützen. Ne?
Also ein Liebhaberspiel.
Ja, genau. Es ist irgendwie ein Liebhaberspiel. Genau. Wenn du Bock hast, ein Terminator zu sein und keinen Bock hast, jetzt irgendwie den mega krass professionellen Shooter zu spielen, dann ist es cool.
Kann ich einen Terminator mit Stacheln spielen?
Natürlich nicht. Es gibt einen Multiplayer-Modus und da sind die Möglichkeiten, deinen Charakter zu bauen und so weiter, deutlich mehr. Und das ist, glaube ich, auch richtig cool. Ich habe das nie im Multiplayer gespielt, aber ich glaube, wenn du da zu dritt oder zu viert durch die Gänge rennst, mit ein paar Leuten, die du kennst, und bei Bier und Brezeln dich da durchballerst, kann das richtig Bock machen, glaube ich.
Alter Code, möchte ich natürlich einen Chaos-Terminator spielen.
Allerdings kannst du nicht die Story mit mehreren Leuten durchspielen, leider. Sondern es sind dann immer so Missionsabschnitte in den einzelnen Schiffen.
Das ist wieder ein bisschen. Aber das heißt, es gibt eine Art Koop-Modus, aber nicht die komplette Story, sondern nur die einzelnen Abschnitte, Level sozusagen.
Einzelne Abschnitte, genau. Oder speziell designte Missionen. Du musst da und da hin und das machen und dann wieder zurücklaufen oder sowas. So.
Das ist ja auch okay. Ich meine, wenn du dich abends triffst mit zwei, drei besten Kumpels und lockst dich da ein, jeder hat schon drei halbe in der Birne hängen, dann passt das ja eigentlich.
Ja.
Ja, dann interessiert dich ja eh nicht die Story. Ich finde auch generell schwer, Stories im Multiplayer zu spielen. Der eine liest die ganzen Texte, der andere will weiter, will lieber Powergame und so. Finde ich immer schwer. Das ist eigentlich dann ganz smart gelöst.
Ja, und zumal die eigentliche Ingame-Story ist halt, die renn da und dahin, berg das Relikt, renn da und dahin, starte den Computer, renn da und dahin, mach das und so weiter. Das ist halt so die eigentliche Ingame-Story. So, und aus meiner Perspektive jetzt so nicht als Hardcore-Gamer, nicht als Hardcore-Shooter, sondern jemand, der einfach irgendwie so in das 40K-Universum eintauchen will, der Bock hat auf Spiele, die die Atmo transportieren, ist es richtig geil. Da wäre meine kleine Kritik noch, dass die Schadensphysik so ein bisschen lame ist. Ne? Du hast diese unfassbaren Tyranniden-Horden und du bolterst die weg und die Waffen sind auch ultra nice gemacht, zumindest die Fernkampfwaffen, ne? Sowohl vom Sound als auch von dem Impact her, ne? Wenn du da so eine Sturmkanone hochfährst, dann ist das halt eine Sturmkanone, die du am Arm hängen hast und so, ne? Das geht unfassbar ab. Du kannst Leitungen zerschießen, du kannst Fässer, die üblichen Fässer zerschießen, du kannst halt Türen zerwichsen. Und im Fernkampf, die Waffen sind so total fett gemacht, aber das wäre halt geil, wenn die Gegner noch wegfliegen würden. Die zerplatzen halt und keine Ahnung, da liegt auch noch so ein Beinpaar, das zappelt noch ein paar Sekunden, bevor es verschwindet und so. Das ist alles cool. Bei den Massen an Gegnern, wenn die auf dich einstürmen, wäre das halt geil, wenn so eine Plasmakanone auch dafür sorgen würde, dass halt auch alles im Umkreis einfach mal 3 Meter wegfliegt. Das finde ich grafisch so ein bisschen schlapp. Und was generell, glaube ich, gameplay-technisch, grafisch ein bisschen schlapp ist, wenn die Gegnermassen auf dich einprügeln und du dich nahkampfmäßig verteidigen musst, da sind die Animationen so ein bisschen lame, weil es gibt nur so 1, 2, 3 Nahkampfanimationen und es spritzt ohne Ende Blut und du hast halt irgendwann nur noch einen roten Bildschirm und hackst halt auf irgendwas ein, weil es ist alles rot und spritzt alles auseinander. Das ist so ein bisschen lame, da hätten sie noch ein bisschen, da ist glaube ich die Kohle ausgegangen oder da hätten sie ein bisschen mehr noch rein investieren können. Aber ansonsten kann ich nur empfehlen, wenn man Bock auf die Atmosphäre hat und es ist zum stellenweise, also am Anfang denkst du echt so, ich bin in einem Horrorshooter so ein bisschen oder ich lasse mich auch leicht erschrecken, sage ich dazu. Aber am Anfang ist es echt so, du tappst da schon noch durch die leeren Gänge, wo du hast noch gar keinen Gegnerkontakt und so ein paar Schatten an den Wänden und so ein paar Tyranniden kratzen über dir durch die Lüftungsröhre und so, ne? Und die Buben sagen irgendwie, deine Begleiter sagen so, ja, ah, die sind nah und so. Das ist schon geil, also ist schon richtig gut eingefangen.
Ja, aber hätten sie noch 69 Euro Patreons gehabt, dann hätten sie vielleicht auch noch ein bisschen mehr Kohle rein investieren können.
Ja, und Leute, die halt viel Gaming machen oder die nicht so in dem 40k-Lore drin sind, da hat das Spiel zu Recht, ist in den Kritiken relativ zerrissen worden, zu Recht. Aber ich mag's. Ich schmeiß das regelmäßig abends mal noch für eine Stunde an und baller mich durch irgendwelche echt gut gemachten, geilen, kaputten Raumschiffe-Wracks. So, das ist cool.
Ja, ich habe ja also eine relativ andere Meinung dazu. Ich finde auch, das Spiel hat die Atmosphäre wahnsinnig gut eingefangen. Und auch so dieses Ganze drumherum, halt wie du dich fühlst als Terminator. Das Problem ist einfach, ich habe mir das Spiel zu Release gekauft, sprich bevor es die Enhanced Edition war. Und ich finde halt, da gibt's halt so ein paar Sachen, die halt einfach nicht funktionieren. Ich finde zum Beispiel, die KI ist immer noch eine Katastrophe. Also du hast diesen Apothekarius mit dir dabei, der kann, glaube ich, je nach Schwierigkeitsgrad kann der dich ein paar Mal heilen, kann sich heilen oder kann andere Leute heilen. Und das geht, wenn du von einer großen Welle angegriffen wirst, dann geht das innerhalb von einer Minute drauf. Weil die KI sich so dämlich anstellt, dass sie halt durchgehend angegriffen und attackiert wird und sich immer wieder heilen muss.
Ja, und es sind so und Details, du ne? Du kannst der Apothekarius hat andere Bewaffnungsoptionen, aber sobald du dem eine andere Bewaffnung gibst, ist sein Artekium weg. Also seine Heilspritze.
Und ohne kannst du halt nicht spielen.
Und ohne also kannst ohne du nicht spielen, weil du brauchst einen Heiler. So, und damit könnten sie sich die Bewaffnungsoption auch sparen können. Es gibt nicht die Option, du hast in der einen Hand ein Artekium und in der anderen Hand nimmst du, keine Ahnung, ein anderes Bolter-Modell mit oder so, ein Sturmbolter-Modell, sondern, ne, oder keine Ahnung, ein Sturmschild. Das gibt's halt nicht, weil sobald du seine Bewaffnung änderst, ist das Artekium weg. Das ist ein bisschen lame.
Und was ich halt noch seltsam finde, ist, dass sie halt das Gefühl, wenn du dich als Terminator bewegst, wahnsinnig gut eingefangen haben mit dem ganzen Gewicht, was dahinter steckt und so. Aber bei der Bewaffnung merkt man gar nichts. Also du hast halt eine Sturmkanone und die zieht halt durch und das, also klar, irgendwie soll es sich auch anfühlen, als würdest du Ganten wie Papier zerfetzen, aber da ist halt kein Trefferfeedback. So die springen auf dich zu und du schießt auf die und die kriegen Schaden, bis sie tot sind und da kommt halt so ein bisschen Blut raus und das war's. Aber du siehst halt nie, wie jemand so von einer Kugel zurückgeworfen wird oder so, sondern du hast einfach so eine Welle an Gegnern
das vor dir
und die platzen halt einfach. Ja, aber sonst, das ist nicht mein Spiel. Ich habe es, glaube ich, weiß ich nicht, 15 Stunden so gespielt und heutzutage spiele ich es auch nicht mehr, aber so rein für das Gefühl, wie ein Terminator durch einen Space halt navigiert, ist das halt schon cool. Allein schon, weil gerade wenn du es, ich habe es glaube ich einmal Multiplayer gespielt und ich glaube auch, du kannst nicht einfach durch die anderen Terminator durchlaufen. Das heißt, wenn einer vorne steht, dann kommst du da nicht vorbei, da musst du hinten abdecken. Und da musst du darauf vertrauen, dass der vorne das schon regelt. Ansonsten hast du ein Problem.
Das ist aber auch tatsächlich schon gut gemacht, weil ich meine, in so einem Space halt, der auch ja gut und gerne mal ein bisschen enger wird, wenn du das so 2,60 Meter Terminator vor dir stehen hast, da kommst du nicht vorbei. Wie willst du das machen?
Im Singleplayer geht das auf jeden Fall. Also vielleicht auch haben sie es so gemacht, weil die KI am Anfang so schlecht war und die im Weg stand. Im Singleplayer kannst du durch die anderen durchlaufen, die Schäden dann so weg und es gibt auch kein Friendly Fire.
Multiplayer weiß ich tatsächlich nicht. Aber was ich auf jeden Fall noch weiß, ist auch dass der Radar ist vollkommen überflüssig, weil es piept einfach irgendwann aus jeder Richtung. Man hat halt so ein, ich glaube, 360-Grad-Radar und theoretisch piepen.
Auspecs.
Ja, es ist im Endeffekt ein Auspecs. Und es piepen immer, es piept rot aus den Ecken. Es piept rot, klingt auch super intelligent. Aber es piept und es kommt ein rotes Signal aus der Richtung, wo sich gerade was bewegt. Und irgendwann kommt es einfach von überall. Und dann ist halt auch Quatsch. Also du gehst halt durch das erste Fünftel des Levels und dein Radar ist eigentlich nutzlos.
Weil nee, das habe ich gar nicht so den Eindruck.
Nee?
Nee, oder sie haben es gepatcht inzwischen oder so, weil das ist schon immer aus der Richtung, also es gibt dann oft, wenn du in einer großen Halle stehst, aus mehreren Richtungen, weil du wirst ja halt auch aus mehreren Richtungen angegriffen, aber das ist schon immer so, von da kommen die dann oder da ist ein Gang, wo welche sind. Wenn du da jetzt reingehst, dann gibt's halt Mecker.
Ich
oder
das
wenn
Gefühl,
du die Tür aufmachst, dann steht da die Wand aus Tyranniden dahinter, die nur drauf gewartet
hat. Ich hatte immer das Gefühl, ich gehe durch einen Gang und es piept einfach von Süden, Osten, Westen, Norden, alles.
Ja, vielleicht haben sie das aber auch besser gepatcht inzwischen.
Man weiß nicht.
Wird das Spiel denn noch gepatcht oder gibt es noch einen Support dafür oder wurde der mittlerweile eingestellt?
Du überführst mich mit deinen Fragen meiner mangelnden Vorbereitung. Ich habe nicht nachgeguckt, von wann der letzte Patch ist. Nee, aber es muss noch irgendeinen Patch gegeben haben, aber das kann auch irgendwelches systemisches Zeug gegeben haben, weil Steam hat letztens nochmal was runtergeladen.
Ich glaube, es wird noch regelmäßig gepatcht in dem Sinne, dass dann mal so einmal in einem halben Jahr ein Patch rauskommt. Da wird es jetzt nicht aktiv drum gekümmert, wenn da sich jetzt jemand beschwert, dass dann 2 Wochen später der nächste Patch draußen ist.
Genau. Und insgesamt kann man halt sagen, das Spiel ist halt relativ schlecht bewertet worden, auch weil es irgendwie auch mal wieder als irgendwie bessere Beta-Version auf den Markt geschmissen wurde, bevor es wirklich fertig war. Es gab ein paar Vorgängerspiele, muss ich jetzt gar nicht irgendwelche Jahreszahlen oder so aufzählen. Die ersten Spiele davon von Spacehulk Deathwing irgendwie so in den 90ern bis Ende der 90er, die ersten Reihen davon, die haben tatsächlich als Games auch richtig gut abgeschnitten in der Gaming-Community, wo viele Leute meinten, selten ein Spiel, wo Taktik und Shooter so zusammengebracht wurde. Und das ging ja auch in den 90ern mit sehr eingeschränkter Grafikkapazität total einfach. Enge Gänge und du läufst halt da durch, schießt auf jemanden, ist halt, ging halt ganz gut. Und also da gab's, die Vorgänger-Games haben zum Teil richtig gut abgeschnitten und da gab's auch diverse Erweiterungen. Wie gesagt, das Spiel jetzt, also ich find's cool, Jeremy nicht, macht was draus.
Aber ich find's okay. Also ja, als Spiel finde ich's nicht cool, aber so als Erfahrung mal als Terminator durch einen Spacehulk zu gehen, das ist schon eine geile Sache. Und ich glaube, das kriegst du halt auch hinterhergeworfen mittlerweile. Also das ist ja schon relativ für heutige Verhältnisse alt.
Ja.
Da kann man schon mal reingucken.
Ja, genau. Also, wenn ihr Bock habt, macht er. Wer ist denn als nächstes hier? Chris, du bist dran.
Ja, ich habe euch mitgebracht ein Indie-Computerspiel, welches dank einer Mehrspieler-Sandbox-Physik ermöglicht, Tabletop-Spiele in einer Computersimulation zu spielen. Und zwar den Tabletop-Simulator.
Das klingt nach Zukunft.
Ja, Mann.
Absolute Zukunft, der helle Wahnsinn. Denn entwickelt und gepublished wurde es von Berserk Games unter dem leitenden Entwickler Jason Henry und veröffentlicht wurde es am 5.6. Anno 2015 im Jahre des Herrn. Wer kennt's nicht? Und zwar der Tabletop-Simulator. Warum? Der Tabletop-Simulator gibt uns die Möglichkeit, unser Universum und unser Spiel, was ja letzten Endes immer und immer und immer und immer wieder auf die kleinen Plastikminiaturen, die wir Tag für Tag über irgendeine Matte hin und her schieben, online zu spielen. Und zwar dank einer grandiosen Modder-Community ist es mittlerweile möglich, sämtliche Armeen, Spieltische sowie Fähigkeiten in dieses Programm zu übertragen und dann online mit den Freunden auf der ganzen Welt eine gepflegte Schlacht 40k oder Killteam oder meinetwegen auch Baddermalstrom-Komplex zu spielen, ohne dass wir tatsächlich auch wirklich am Tisch sein müssen. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Wir selbst oder ich selbst nutze es mit vielen Kumpels mal fix abends, um irgendein Turnierspiel oder sonst was zu spielen oder wenn du Freunde von weiter weg hast, mit denen abends mal ein bisschen was zu trainieren, weil du es einfach auch schon lange nicht mehr gesehen hast oder nicht immer die Möglichkeit hast, mit ihnen zu spielen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und es ist aber tatsächlich ziemlich kompliziert, das erste Mal sich das alles einzurichten, denn du brauchst verschiedene, ich nenne es mal Steam Workshop Inhalte, die du dir runterladen musst, die du installieren musst, extra auch in die Steam Common Apps Download Ordner Gedönster, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, einfügen musst. Und du musst tatsächlich auch auf dem weltweit offiziellen Tabletop Simulator Discord drauf sein, denn da hast du den wichtigsten Link, um es zu installieren. Das ist an sich kein Thema. Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der auf diesem Discord ist. Und dann kann man sich das installieren.
Aber das das heißt, die Mods installieren sich nicht selber, wie man das heute irgendwie von krassen Titeln kennt, sondern du musst tatsächlich noch klassisch Dateien runterladen und die in den richtigen Ordner und ins richtige Fileverzeichnis schieben, damit das am Ende funktioniert.
Ja und nein. Das meiste kannst du tatsächlich über den Steam Workshop runterladen. Ich sag mal 95%. Es gibt aber gewisse Inhalte, gerade die Armeen selbst. Denn die Armeen, also man muss sich das wirklich wie ein richtiges 40k-Spiel auf dem Tisch vorstellen. Und gibt auch eigene Turnierserien davon. Einfach mal in YouTube eingeben. Da gibt's zig hundert Matches, wo man das mal sehen kann. Das entwickelt sich auch wirklich ständig weiter. Gerade in der Corona-Zeit haben wir das sehr, sehr häufig genutzt. Sämtliche Figuren wurden auch tatsächlich mal in 3D eingescannt und in Nullen und Einsen von irgendeinem USB-rauschwingenden Priester gesegnet und hochgeladen, damit wir das spielen können. Und letzten Endes hast du da wirklich die Möglichkeit, das Spiel komplett so nachzuspielen, wie du es auch auf dem Tisch hast. Und es ist extrem umfangreich. Denn ja. Es gibt verschiedene Karten. Es gibt Motto-Karten, es gibt Turnierkarten. Du hast da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es ist halt wirklich ein Sandbox-Spiel.
Ja, aber vor allen Dingen bei der Frequenz, wie GW Inhalte und Regeln auch raushaut, muss da ja eine fette Community hinterstehen, dass du das quasi mehr oder weniger ein bisschen up-to-date zocken kannst.
Ja.
Ne? Jede scheiß Regeländerung, sitzt da einer und schreibt seinen Code um.
Da gibt es wieder diesen einen Irren, der das alles aufschreibt am ersten Tag.
Letzten Endes lebt es davon, dass andere sich auch damit bemühen. Zum Beispiel, du hast die Möglichkeit, wir kennen alle Battlescribe, wir erstellen uns dort eine Liste, gehen ins Spiel, haben uns vorher natürlich einen Ordner mit den gesamten Armeen in das Verzeichnis reingeladen und öffnen einen Tisch. Also wenn man das Spiel startet, hat man einen leeren Tisch. Du kannst da drauf auch Monopoly oder Mensch ärger dich nicht oder Star Wars X-Wing oder sonst was spielen. Du kannst wirklich alles, was ein Brett- oder Tabletop-Spiel ist, kannst du da drauf spielen.
Ach krass, das Ding ist nicht nur für 40k, das ist Tabletop-Simulator.
Für alles, was du auf dem Brett spielst. Wir könnten da heute Abend eine Pokerrunde noch drin spielen.
Okay.
Kein Problem. Steam Workshop, Pokerrunde eingeben, zack, runtergeladen, geöffnet. Haben wir in-game einen kompletten Pokertisch mit Ambiente hinten dran, was weiß ich, irgendein Casino in Las Vegas, wo noch hinten dran ein Bild ist zum Beispiel. Wir könnten Poker spielen. Also das ist wirklich ein Sandbox-Spiel, das von der Online-Community von 40k so lange Mods hinzugefügt bekommen hat, bis wir die Möglichkeit haben, wirklich ein komplettes und allumfassendes 40k-Spiel in diesem Spiel zu bestreiten.
Also, das ist schon krass. Das war mir nicht klar. Krass. Entschuldigung. Das war mir nicht klar. Ich dachte so, TTS ist tatsächlich viel 40k-basiert. Dass das so generell Tabletop ist, wird mir gerade erst klar. Krass.
Nein, überhaupt nicht. Alles, was mit Brettspielen und Tabletop zu tun hat, kann im TTS gespielt werden. Das Schöne an der Sache ist einfach, man hat es gerade speziell in Corona gemerkt, da wurde sich unglaublich viel Mühe damit gegeben. Und es gibt heute noch die Warhammer-Turnierserie, die ganz, ganz, ganz große Anhängerschaft mit sich zieht. Bist nicht, zum Beispiel, wenn wir drei uns sehen wollen. Ihr habt das große Glück, ihr lebt gemeinsam in der gleichen Stadt, vermutlich auch in derselben Wohnung, selbe Zimmer und teilt euch auch das Bett, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, und die Bomberjacke, ne?
Bitte was?
Und die Bomberjacke.
Auf jeden Fall. Ihr teilt euch eine Bomberjacke. Wer ist im linken und wer ist im rechten Arm?
Zwei Gehälter, eine Tarnhose.
Ja, Mann.
So, ich lebe aber 4,5 Stunden von euch entfernt. Ich kann nicht mal eben kurz mittwochsabends zu euch hochdonnern auf eine Runde 40k und ein Papierchen.
Und 9-Euro-Ticket ist weg. Scheiße.
Genau, und ich zahle schon 69 Euro Patreon. Das heißt, ich habe auch kein Geld für ein 49-Euro-Ticket. Weil das ist ja mein gesamter Gehalt, den ich habe als mittelloser Penner. Der Tabletop-Simulator gibt mir aber die Möglichkeit, theoretisch mit euch zu sagen, hey, komm, wir treffen uns heute Abend und spielen eine gepflegte Runde 2 gegen 1, 40k. Oder wir spielen online ein Szenario aus dem Badab-Malstrom-Komplex. All diese Sachen sind möglich. Es ist aber tatsächlich sehr kompliziert am Anfang, sich das alles runterzuladen und zu installieren. Da lohnt es sich, oder es ist empfehlenswert, jemanden zu kennen, der das schon mal gemacht hat.
Ja, das ist das, was mich bis jetzt abgehalten hat, weil ich da bis jetzt vorsaß und dann konnte man halt so Mensch ärgerlich nicht spielen und ich war so, okay, cool, wie kriege ich jetzt 40k rein?
Man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen.
Wie kriege ich ein Spiel rein, was mich noch wütender macht als Mensch ärgerlich nicht?
Geht das überhaupt?
Ja, ist Auslegungssache.
Du findest aber auch sehr, sehr viele Verweise in YouTube. Also es gibt ein komplettes Erklärvideo, auf Englisch natürlich, wo die grundlegenden Mechaniken erklärt sind, was du überhaupt machen musst und welche Knöpfe du drücken und an welchen Rädchen du drehen musst, damit du 40k im Tabletop-Simulator spielen kannst. Es ist einmal eine große Arbeit und ab dann musst du eigentlich nur dir merken, wie du eine Battlescribe-Liste über ein Browser-Programm, das nennt sich Yellowscribe, so formatierst, dass du es im Spiel hochladen kannst. Und dann musst du einfach nur die einzelnen Einheiten dazu testen. Es ist also wirklich so, wie wenn man jetzt am Schrank steht, holt sich seine Miniaturen raus, öffnet man den Ordner und sagt, hier, ich nehme jetzt meinen Ahriman raus, ich nehme jetzt meinen Exalted Sorcerer raus und ich nehme jetzt 3x10 Rubik Marines raus. Dann tue ich die alle markieren, tue sie ihren einzelnen Datakarten, die auf diesem Tisch dann abgebildet sind, dank der Battlescribe-Liste per Rechtsklick zuordnen und schon hast du eine fertige Miniatur. Hoverst du mit deiner Maus über deinem Ahriman, siehst du komplett seine Tabelle, seine Fähigkeiten, alles, was du im Battlescribe eingibst, siehst du da drin. Und du hast sogar die Möglichkeit, via Shortcuts Lebenspunkte hoch oder runter zu schrauben oder auch eine Aura von einer 3-Zoll-Aura zu einer 6-Zoll-Aura zu einer 9-Zoll-Aura und wieder zurückzumachen.
Ja, und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass die Menschen, die auf Steam oder sonst wo Mods online stellen, eine Anleitung dazu schreiben. Also ich kenne das von anderen Games, die nicht so modfreundlich sind, dass da sehr deutliche Anleitungen sind. Und wenn man sich dann ein paar Minuten Zeit nimmt, das auch zu lesen und das wirklich Schritt für Schritt bei sich zu machen, dann funktioniert die Scheiße halt auch. Es ist halt nicht komfortabel, du hast halt nicht irgendein, ich klicke ein Häkchen an und dann spielt es, sondern du musst immer noch eine Datei irgendwo hinschieben, aber wenn du da die Anleitungen befolgst, dann geht das ja eigentlich.
Das stimmt schon.
Ist wahrscheinlich da genauso, oder?
Ja, du hast auch eine große Community und auf den einschlägigen Discords, egal ob es jetzt der deutsche Target Priority Server ist oder der weltweit offizielle TTS 40K Server, es ist immer einer online, der dir hilft. Es ist immer einer online, mit dem du spielen kannst. Also ich kenne das aus dem Target Priority Discord, da gibt es einen schönen Thread, der nennt sich Spielersuche und da schreibst du rein, hat jemand um 19 Uhr Zeit auf ein Spiel und irgendjemand aus dieser Community, das sind über 2000 Leute mittlerweile drauf, meldet sich, ja, hier komm, ich hab Bock, lass schnell Liste einfügen und dann spielen wir eine Runde und hast einfach die Möglichkeit, mit irgendjemandem zu spielen, dein Lieblingsspiel, den du sonst, wenn du Glück hast, vielleicht mal auf einem Turnier triffst. Und daraus haben sich auch wirklich Bekanntschaften und Freundschaften gegründet. Gerade nachdem die ganzen Turniere gestartet sind, nach der Corona-Zeit, die ersten Turniere, haben sich so viele Leute auf einmal real gesehen und auch wiedererkannt, allein durch die Stimme, die sonst immer nur im Tabletop-Simulator gegeneinander gespielt haben. Das ist eine schöne Sache. Ja, mega
cool.
Auf dem Tisch spielen ist immer schöner, aber hey, so schnell kann ich nicht zu euch hochkommen. Kommt, schmeißt mir eine Runde TTS an, spielen wir eine Runde 40K. Oder
gut.
Malstromkomplex. Oder Kill Team. Oder Blood Bowl. Whatever.
Ja. Ja, und generell auch noch zusätzlich dieses, was mir gerade in den Kopf kommt. Du hast ja, was heißt eine andere Herangehensweise? Die Herangehensweise ist dieselbe irgendwie. Man hat Spaß. Man trinkt einen zusammen und spielt. Nur du hast halt ja dieses Kompetitive im Vordergrund für dich, ne? So. Was geben die Regeln her? Was kann ich da outmaxen? Und bei mir ist es halt zum Beispiel eher irgendwie, ey, ich hab Bock, einen Dark Angels Standartenträger zu bauen. Ich baue den jetzt und nächstes Mal nehme ich den mit, ob der Sinn macht oder nicht. Ich hab halt Bock, den habe ich gerade bemalt, da habe ich Spaß dran, der steht jetzt auf dem Feld. So, ob das jetzt das super effizienteste ist oder nicht. Aber gerade für Turnierspieler wie dich macht es ja voll Sinn zum Ausprobieren auch, oder?
Ja, du kannst halt wirklich, also du brauchst eigentlich nur einen Kodex, hast du den Kodex nicht zur Hand? Genau. Letztes Jahr war zum Beispiel, ich liebe Eugel schon seit längerem mit der Fraktion der Dark Elder, also seit der 9. oder 8. Edition heißen die ja Drukhari. Liebe Eugel schon seit längerem. Sie
heißen Dark Elder.
Ja, sie heißen Dark Elder und wenn sie noch darker sind, dann sind sie die Dark Elder, weil im 40k wird alles nur darker. Also ich liebe Eugel ja schon seit sehr langem mit den Darker Elder und ich könnte mir theoretisch via Wahapedia oder jetzt durch die ganzen Indexesse, nennt man das Indexizes? Keine Ahnung.
Indizes.
Indizes, okay, danke. Könnte ich mir theoretisch das Regelwerk runterladen und könnte im Tabletop-Simulator einfach mal ausprobieren, hey, macht mir die Armee überhaupt Spaß, bevor ich hunderte von Euro da rein investiere?
Ja, genau. Geil. Das mache ich halt.
Das ist halt ein enormer Vorteil an der ganzen Nummer. Ich meine, jeder kennt einen, der irgendeine interessante Armee hat, wo man sagen kann, hey, kannst du mir mal deine Tyranniden ausleihen oder kannst du mir mal, was weiß ich, deine Jenari ausleihen? Ich würde die gerne mal spielen. Ich will wissen, ob das was für mich ist. Da hast du halt wirklich die Möglichkeit, auch für dich selbst einfach mal zu schauen, passt das oder passt das nicht? Ist auch völlig egal, ob das jetzt, wie ich, auf Turnierebene nutzt oder einfach für Bier und Brezel. Also ich spiele auch für mein Leben gern Bier und Brezel. Mein Nachbar hat jetzt angefangen, den haben wir angefixt auf das Plastic Crack. Der baut gerade, wie soll es auch anders sein, seine Tau-Armee auf.
Ja,
es muss halt immer jemanden in der Nachbarschaft geben, der Tau spielt, ne? Und es macht mir auch einfach total viel Spaß, mit ihm das Spiel zu erklären. Wir spielen das Spiel dann zusammen. So ist es ja auch auf Turnieren. Das ist ja nicht dieses totale Harte, wir hauen uns auf die Fresse und da wird jedes Mühe ausgemessen, ob du auch wirklich in der Nähe bist. Das ist ja ein Miteinander-Spielen und der Tabletop-Simulator hat uns einfach ermöglicht, dieses Miteinander zu spielen, auch in einer Zeit auszuleben, in der wir uns einfach nicht treffen konnten. Und das war die ganz starke Zeit des Tabletop-Simulators und er hat das auch überlebt. Er wird immer noch stark benutzt. Ich habe immer zwei, drei Leute in irgendeinem Discord-Channel, wo ich sehe, okay, die zocken gerade eine Runde TTS. Ist eine ganz tolle Sache.
Ja, ich glaube das auch. Also das ist ja wirklich das Geile, ist ja wirklich, das ist ja die größte Einstiegshürde bei GW. Du fixst Leute an mit dem Universum. Also meiner Meinung nach geht es meistens immer eher über die Hintergrundgeschichte als über das Spielsystem.
Ja.
Die Leute gucken sich Figuren an, finden die sehen gut aus und dann sagst du denen, ja komm, dann holen wir dir jetzt mal was. Dann brauchen die Figuren, dann brauchen die Farbe, dann brauchen die Kleber, dann brauchen die Zeit.
Das ist eine hohe Einstiegshürde.
Ja, dann versuchst du halt Leuten mal zu erklären, okay, du brauchst jetzt 200 Euro und am besten nimmst du die nächsten drei Wochen nichts vor.
Genau, selbst bei einem Killteam bist du irgendwie locker bei 200 Euro, ne, mit Pinsel und Farbe.
Ja, da gibt's eine ganz nette Story dazu. Es gibt ja tatsächlich die sogenannte WTC, die World Team Championship. Und da treten Teams aus aller Welt, aktuell dieses Jahr ist es wieder in Belgien, in 8-Mann-Teams gegeneinander an und spielen um die Weltmeisterschaft, um die Teamweltmeisterschaft. Und einer, der fürs Team Germany antritt, hat 40k angefangen zu spielen im Tabletop-Simulator. Der hat erst während Corona seine ersten Miniaturen gebaut, aber zu diesem Spiel gekommen durch den Tabletop-Simulator.
Und das ja, gut, macht ja dann Sinn, ne? Also abgesehen davon, ob man jetzt damit anfängt, ist ja auch Tabletop-Simulator schon, das spielt ja den Leuten, die Turniere spielen wollen, komplett in die Hände, weil die halt innerhalb von, weiß ich nicht, innerhalb von einem Tag können die 4 Spiele spielen mit grundverschiedenen Leuten, mit grundverschiedenen Armeen.
Da muss ich leider ein bisschen widersprechen. Spiele im Tabletop-Simulator dauern prinzipiell länger als auf dem Tisch. Also so ein normales 2000-Punkte-Spiel hat jeder so ein, also wenn du mit Schachuhr spielst, hast du so eine Stunde 15 plus 15 Minuten Aufstellungszeit. Bist du so insgesamt bei maximal 3 Stunden. Du hast allein im Tabletop-Simulator Minimum 2 Stunden pro Seite. Also es dauert wirklich länger. Die Tools helfen aber einem. Zum Beispiel gibt es ein Tool, das ist schon von vornherein mit drin. Wenn du eine Miniatur hochhebst und sie bewegst, hast du automatisch eine Zollanzeige. Das heißt, du musst nicht, wie in Roll20 zum Beispiel, mit einem Lineal ausmessen, wo kommt die Miniatur hin, sondern du hebst sie einfach hoch und bewegst sie so lange, bis du auf deinen 5 oder 6 Zoll bist.
Ja.
Das macht es zwar ein bisschen einfacher, aber Spiele dauern länger. Aber es ist nicht nur für die Turnier-Community geeignet, es ist wirklich für jeden geeignet. Es ist problemlos möglich mit den Karten. Man muss sie ein bisschen suchen, aber man findet sie. Zum Beispiel eine Kill-Team-Kampagne im Space Hulk zu spielen. Das ist problemlos möglich.
Ja, also 2 Stunden pro Seite ist bei unserem BioPrezit-Spielen halt auch nichts. Also wenn wir uns dann mal treffen, um zu spielen, dann geht das gern mal 8-9 Stunden so mit Figuren bequatschen.
Sich erstmal Figuren spielen, angucken, was die anderen so gemacht
Bier
haben.
Bier trinken, Pizza essen.
Ja, ja, genau.
Das ist ja aber auch cool, das machen wir ja auch. Ne? Wenn wir uns Just for Fun treffen, dann ist es auch wirklich so, wird nebenher noch gegrillt oder so. Oder man setzt sich einfach hin, quatschen. Das gehört ja auch dazu, das ist ja auch das Tolle an dem Spiel.
Ja, 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 es ist auch egal, wie die Herangehensweise daran ist. Ne? Man spielt zusammen ein Spiel.
Genau, darum geht's. Da ist auch tatsächlich egal, ob du jetzt ein Turnierspieler bist oder ein Bier- und Brezel-Fluff-Spieler. Es ist die Zeit, die man miteinander verbringt, und der einzige Unterschied zum Beispiel zu einem Turnierspiel ist einfach, dass du weißt, der Gegenüber hat die gleiche Intention wie du, er hat seine Fraktion, seine Armeeliste, und er ist der Meinung, er kann mit dem, was er da jetzt gerade spielt und wie er spielt, das Beste da rausholen, und er will sich jetzt mit dir messen, und das ist einfach ein anderes Level an Erfahrung, was du, ja, du da machst, und das ist was ganz, ganz Tolles.
Ja, es klingt ganz geil.
Das ist auf jeden Fall eine mega Alternative, also über einen PC sich dreimal im Monat zu treffen und zu spielen, ist halt eine gute Alternative, als sich einmal im Monat zu treffen mit seinen Figuren. Das kann man ja dann immer noch machen. Und besonders in so Zeiten, wie jetzt halt Corona war und so, ist das halt auch mega gut.
Ja, oder du hast einen Kumpel, der studiert und der muss aus irgendwelchen Gründen, zieht er jetzt von Hamburg nach München. So, mit dem hast du dich immer zweimal, dreimal im Monat getroffen zum Spielen. Und jetzt hast du einfach weder, oder er hat einfach weder Zeit noch Kohle, dass ihr das regelmäßig machen könnt. Da ist das eine ganz tolle Alternative zu sagen, hey, komm, Freitagabend, Samstagabend, wir hocken uns hin. Jeder stellt sich eine Kiste Bier hin und lass mal zusammen ein paar Würfel schmeißen, was trinken, was essen und Spaß haben.
Ja, und das haben wir bei Corona für einen Aufriss gemacht, ne, uns mit den Essen dann zu treffen irgendwie, ne? Bei
uns, ja, Vater,
im AZ, im Konzertraum, wo halt nichts los war, irgendwie auf 200 Quadratmetern, dann zu viert getroffen mit Fenster auf und Tür auf, dass das irgendwie cool ist.
Ja, ja. Da ist das halt wirklich eine klasse Alternative, und das war auch die Hochzeit. Also ich glaube, so hart wie es klingt, ohne Corona wäre der Tabletop-Simulator in der 40k-Szene bei den fluffigen Leuten und bei den Turnierspielern, der wäre nie so groß geworden dort.
Ja, richtiger Zeitpunkt. Und ja, gut ist.
Oder 2015 veröffentlicht wurde, also es ist jetzt kein neues Spiel, ne?
Ja, check ich mich Corona da auch mal rein. Ich da auch nichts von gehört.
Ja, mal gucken, irgendwie. Ja,
gerne. Wie gesagt, ich bin auch in diesem offiziellen World-TTS-Server, bin ich drauf, auch nur damit ich die Links habe, kann ich euch alles zukommen lassen, das ist gar kein Thema.
Das wäre auf jeden Fall mega cool. Also gerade Michel ist ja auch viel unterwegs, dann ist das ganz nett, um mal was auszuprobieren.
Genau, wenn er wieder die Wildecker Herzbuben abmischt, kann er dann morgens um 5, ja, kann er dann noch eine Runde gegen uns spielen.
Mich schnell auch vom Chris vom Tisch putzen lassen.
Nee. Ich spiele nur harte Listen gegen jemanden, der sagt, er möchte gegen eine harte Liste spielen. Ich bin ja kein Arsch, ich will ja genauso viel Spaß haben.
Geil.
Wir wollen ja ein gemeinsames Erlebnis und Spaß zusammen haben. Was bringt mir das, wenn ich jetzt jemanden, der immer nur Bier und Brezel spielt und 5 Spiele im Jahr macht, in 2 Runden von der Platte putzt? Was habe ich davon? Außer die Erkenntnis, dass ich ein Arsch bin.
Das ist auch alles eine Legende, dass irgendwie Turnierspieler, Bier und Brezelspieler, bla, irgendwie da rumfronten, das ist alles eine Legende.
Absolut. Ich habe so viele geile Erfahrungen auf Turnieren erlebt, aber das würde hier wirklich den Rahmen sprengen und ist dann für Folge 2 oder 3 oder 5.
Ja, können wir vielleicht mal drüber reden. Die Unterschiede von Prioritäten von Turnierspieler versus, oder nicht versus, sondern...
Ja, finde ich aber auch mega interessant. Gerade
Herangehensweise ist sehr interessant.
Genau.
Es fängt halt schon an mit dem Zusammenbau der Figuren, mit dem Anmalen, wie man auf ein Spiel geht. Turnierspieler haben halt diesen Anspruch an sich selber. Bier- und Brezelspieler haben dann teilweise auch einen Anspruch, aber es ist dann halt mehr... Kann halt
nur von Digga, bei Turnieren läuft man nur so, im
Hintergrund. Ja, ich habe kleine Typen, die sollen andere kleine Typen runterballern.
Es ist halt ein Unterschied, ob du sagst, okay, es bringt mir jetzt mehr, wenn meine 80-Punkte-Einheit deine 140-Punkte-Einheit killt und danach gekillt wird. Das ist ein besserer Trade, als wenn ich jetzt auf einem Bier- und Brezel-Spiel sage, mein Ahriman läuft jetzt mit 2 Plasma-Kniften wildwichsend in die Mitte und charge deine HQ-Einheit, weil die hat noch eine Rechnung mit der offen. Ja. Das ist beides geil, macht beides Spaß.
Ja, genau.
Einfach nur vorher sagen, auf was du Bock hast, dann kann das gespielt werden.
Eben. Ja, cool. Ja.
Aber genug davon. Es gibt ein Spiel, das haben der Jeremy und ich, haben das eine Zeit lang extrem hart gesuchtet, würde ich das mal so nennen.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich würde es mal ankündigen. Ja. Ich habe heute Darktide mitgebracht. Das ist so ziemlich eins der neuesten Spiele, die von Warhammer rausgekommen sind. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir das hier eigentlich aufnehmen wollten. Das wurde entwickelt und gepublished von Fat Shark. Und zwar im November 2022. Und das große Ding, warum, glaube ich, viele das auch am Schirm hatten oder zumindest die aufgehorcht haben, als angekündigt wurde, war, dass es hieß, Dan Abnett und Matt Ward sind mit an Bord.
Das war ja auch hart gehypt. Also auch gerade bei uns im Discord war das ja wirklich sehr gehypt.
Ja. Und man muss dazu sagen, Dan Abnett ist halt der Autor hinter zum Beispiel Eisenhorn, Revenant und Gaunt's Ghosts. Und
der hat ein, zwei Bücher geschrieben, willst du damit sagen.
Ja. Okay. Ach, ich finde schon, der hat schon einiges Gutes geschrieben. Und Matt Ward ist halt jemand, der hat zum Beispiel das Regelbuch der 5. Edition von 40K mitgeschrieben oder den Blood Angels Codex, den Space Marine Codex und der hat auch schon an Vermintide, dem Vorgänger in Anführungsstrichen von Darktide mitgearbeitet und an Gothic Armada 2. Eigentlich dachte ich, ich reiß das Spiel jetzt relativ schnell ab, zumindest die Geschichte und so, weil es halt ein Multiplayer-Spiel ist. Es ist halt ein, 4 Leute kommen zusammen und schlachten Horden an Heretikern ab.
Dann ist Left 4 Dead in 40k.
Genau, dann habe ich mich ein bisschen eingelesen und dann wurde es doch ein bisschen länger. Und es sei mir von Anfang an verziehen, dass teilweise ich englische Begriffe benutze, weil ich einfach die deutschen nicht rausbekommen habe. Besonders hätte ich da gern halbgruselige Sci-Fi-Musik drunter gelegt. Das ist ein Muss und das ist auch sehr konkret. Deswegen wird das bestimmt funktionieren. Also, wenn man das Spiel in einem Satz zusammenfassen will, oder zumindest die Geschichte, dann ist es, dass die Inquisition eine vermutliche Chaos-Infiltration in einer Hive-City untersucht, in Tertium. Das ist die Hauptstadt sozusagen des Industrieplaneten Atoma Prime. Und Atoma Prime, das ist ein Planet, der liegt in der semi-autonomen Möbian. Also Möbian ist auch so ein Wort, ich habe es irgendwann als auf Deutsch als möbisch übersetzt. Ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach weiter Möbian aus der Möbian-Region. Das ist eigentlich ein Cluster, der eine Menge an dem Imperium loyalen Planeten und Städten beheimatet. Und das wird von dem Lord Margrave, und das habe ich versucht zu übersetzen, und das ist der Markgraf. Ich weiß nicht, ob das in 40k ein geflogenes Wort ist. Ich weiß glaube nicht. Nämlich nicht, habe ich noch nie gelesen.
Irgendwo in der Galaxie wird es wahrscheinlich einen Ort geben, wo es auch einen Markgrafen gibt.
Auf jeden Fall dieser
Bayern.
Dieser Markgraf
im Segmentum
beherrscht.
Im diese Segmentum Bavaria.
Genau, diese wahrscheinlich Bavaria. Der Lord Markgrave.
Der Söder. Rasen wird auf 22 mm gemäht.
Ja, aber sowas von.
Und ich sag mal, semi-autonom ist halt im Imperium immer so ein Ding, ne? Also die sind einigermaßen unabhängig und selbstverwaltet, weil im Imperium ist den Leuten ja, also Terra ist ja scheißegal, was der Planet am Arsch des Imperiums da macht, solange da seinen Zehnt bezahlt und die imperialen Gesetze durchgesetzt werden. Das Ding ist, da werden strategisch wichtige Ressourcen hergestellt. Im Spiel wird da zum Beispiel gesagt, das ist eine Produktionsstätte für Lehman Russ Panzer oder zumindest für Teile von Lehman Russ Panzern. Und diese Region grenzt halt an die unerschlossenen Gebiete der Milchstraße. Und die werden da die Fringe einfach nur genannt. Das ist im Endeffekt einfach nur der Außenbereich. Und von da aus kommen immer wieder Xenos und Chaosangriffe, die halt versuchen, diese Regionen einzunehmen, auszubeuten. Und der normale Bürger, also zumindest laut dem Adeptus Administratum, ist sich gar nicht darüber bewusst, dass er Xenos angreift oder dass er Chaos angreift, hat keine Ahnung davon. Es gibt einfach bei denen, das ist das, worauf das Militär auch aufbaut auf dem Planeten. Es gibt den großen Schatten, die große Bedrohung, der immer wieder in ihre Heimat einfällt. Und der heißt auf Englisch Darktide. Wer hätte das gedacht?
Ja, ich wüsste.
Und der muss zurückgedrängt werden, weil Darktide die Bewohner weiter im Lichte des Imperators sein können. Ne?
Das bringt mich, also Jeremy und ich, wir haben es sehr viel zusammen gespielt und da muss ich mal ganz kurz einhaken. Etwas ganz Besonderes von diesem Spiel sind die Ladescreens.
Ja, die sind großartig.
Das liest sich wie ein Parteibuch. Ja, das ist unglaublich, wie gut diese Ladescreens sind. Wer auch immer sich diese Sätze ausgedacht hat, wurde danach weggesperrt, weil der muss echt einen an der Waffel haben.
Es und man kann es halt auch unendlich weiterführen. Ne? Es ist halt, der Ladescreen fängt an und dann steht da, der Xenos muss vernichtet werden. Leertaste für weiter. Und dann drückt man noch weiter. Und dann kommt der nächste Propagandaspruch. Und dann drückt man noch weiter. Und dann kommt der nächste Propagandaspruch.
Wirklich großartig. Ist allein Unschuld, dafür lohnt sich das
ist
Spiel.
Unschuld beweist gar nichts dabei?
Ja, der ist der Klassiker, natürlich, der ist auch dabei. Ja, klar. Der am meisten bevölkerte Planet in dieser Region ist eben Atoma Prime und da wird auch ein Großteil des Militärs rekrutiert. Andere Planeten müssen das auch machen, aber der Planet ist halt so voll mit Leuten, da werden halt, weiß ich nicht, 80-90% der Soldaten werden halt da rausgezogen. Und das Militär in der möbischen Region, die sind halt seit Jahrhunderten, gibt es die Fringe Wars, so heißen die da. Und das ist halt immer dieser Kampf gegen diesen Schatten, der auf ihre Welt einfällt und den sie zurückschlagen müssen, von dem sie aber keine Ahnung haben, dass da Xenos oder Chaos, da haben die absolut keinen Plan von. Aber deswegen haben die...
Das klingt für mich fast wie die Hintergrundlore der aktuellen Votan. Weil die sind ja auch in so einem ganz komischen, schwer bevölkerten Fringe ganz am Rand außen drin und müssen sich gegen komische Viechers und hast du nicht gesehen werden. Das klingt für mich echt, als wäre das da so irgendwie diese Ecke.
Ja, aber sitzen die Votan nicht eher im galaktischen Kern, in den schweren Welten?
Das kann natürlich sein, aber es hört sich halt, wenn Sip das erzählt, hört sich das halt auch echt so an.
Also Fringe ist dann eh von den Tyranniden ausgerottet.
Ist es nicht eigentlich genau. Die Alpha Legion?
Aber bei den Votan, das ist ja innen. Aber das Imperium ist ja jetzt kein kompaktes Ding. Das ist ja so ein Käse mit echt großen Luftlöchern hinten.
Ein zerfallener Leichnam ist das so, Imperium. Ne?
Also,
sagst du, wie es ist.
Da sind ja überall riesige Löcher und unerkundete Raumgebiete immer noch und auch riesige Gebiete, die auch der große Kreuzzug nicht mehr erreicht hat, wo kein Mensch weiß, was geht. Und Nebel und Zeug und Krams.
Es gibt auf jeden Fall... Also die neuen Rekruten in diesen Welten, die sind halt nicht klüger als der Durchschnittsbürger. Deswegen werden die rekrutiert und die haben keine Ahnung, wogegen sie eigentlich geschickt werden. Die wissen halt nur, es ist der Fringe War, der Kampf gegen die Randgebiete und unsere Heimat muss verteidigt werden.
Los geht's.
Und deswegen gibt es in der Armee wohl einen ziemlich großen Teil, also die führen halt nicht nur Verteidigungskriege, sondern die reisen dann auch in die Randgebiete, um dann Todeswelten einzunehmen, beziehungsweise da den Schatten zu vertreiben. Und dann realisieren die halt, dass sie einfach nur in Fleischwolf geworfen werden. Da gibt es dann sehr viele, die auch da dran einfach... Also die halt komplett verbittern, die halt merken, okay, wir wurden die ganze Zeit verarscht. Es gibt nicht nur diesen Fringe War, das sind halt zig Xenos-Völker, das ist das und das. Da kommen wir gar nicht gegen an. Andererseits gibt's aber auch die, die das dann realisieren und dann vollkommen fanatisch werden und halt sagen, wir müssen das auf jeden Fall weiter durchziehen. Unsere Vorväter haben das gemacht, wir machen das, wir werden nicht fallen. Wie halt die Imperialarmee so ist. Es gibt dann halt auch immer wieder, werden große Helden daraus geboren, die halt vom Administratum gepusht werden und in die Propagandamaschine eingewoben werden, um die Moral aufrechtzuerhalten, wo dann halt gesagt wird, dieser imperiale Soldat hat einen, ich weiß nicht, wie sie ihn nennen, umgebracht, einen Fringe vielleicht, einen Fringe-Fighter und er hat es überlebt, legt alles in die Hand des Gott-Imperators, wir müssen hier alles verteidigen. Eigentlich werden halt auch viele Soldaten, die es dann machen, also klar, viele verbittern, aber es werden halt auch viele gute Soldaten dadurch geboren, dass sie halt diese ganzen Kämpfe durchmachen, diese Verzweiflung durchmachen und abstumpfen und dann halt die perfekten Soldaten werden. Aber manche finden halt auch zu viel raus und dann werden die halt vom Warp verführt und verwandeln sich, also die hören dann Geflüster auf den Welten, von wegen, weißt du denn wirklich die ganze Wahrheit? Bist du denn überhaupt frei? Klar, ihr seid unabhängig, aber ihr müsst immer noch jeden 10. von euren Kindern müsst ihr in die Armee schicken und 9 von 10 Kindern sterben dabei. Willst du
wenn
das wirklich
Mensch
machen?
Wenn die Menschheit doch endlich mal auf die Chaosgötter hören würde, meine Güte. Das würde uns so viel besser. Wir wären so viel weiter.
Genau. Und da kommen wir dann halt zu der Zeit, in der Darktide spielt, weil das ist die Indomitus-Ära. Und da schafft es ein Chaos-Kult, die ich muss gerade überlegen, wie ich es ausspreche, Admonition, und das ist auf Deutsch die Ermahnung oder die Mahnung, schafft es, eine Poxwalker-Seuche auf der Hauptwelt loszutreten. Die haben es halt irgendwie infiltriert und haben dann, wurde ein Zivilist infiziert, dann der nächste Zivilist infiziert. Und dann ist das immer größer geworden. Und dann wurde das 6. Möbische Regiment wurde dann von der Front abgezogen, um die planetaren Verteidigungskräfte zu unterstützen, das wieder unter Kontrolle zu kriegen. Das Problem war dann halt, dass das alles, das 6. Regiment, alles kampferfahrene, kampferprobte Veteranen waren. Und dann sich herausgestellt hat, dass die alle von Nörgel infiziert wurden, beziehungsweise die den Versprechungen von Nörgel Glauben geschenkt haben und sich gegen ihren Planeten gestellt haben und angefangen haben, die Zivilbevölkerung abzuschlachten und den Planeten zu übernehmen. Das ist halt, deren Beweggrund ist dann halt, dass sie von Nörgel die absolute Freiheit versprochen bekommen haben.
Ah, Nörgel verleiht Fliegel. Nörgel verleiht Fliegen.
Nörgel verleiht, ja genau.
Ja, aber ein anderer Grund ist tatsächlich auch, dass sie Rache nehmen wollen für die ganzen Entbehrungen, die sie halt ertragen mussten, weil sie jahrzehntelang oder jahrelang an die Front geschickt wurden, einfach verheizt wurden und ihnen halt nie so genau gesagt wurde, wofür eigentlich, wofür sterben sie, wofür machen sie die Ausbildung, warum müssen sie in diesen Fleischwolf geworfen werden. Sie haben es halt einfach hingenommen, sind immer frustrierter geworden, sind kampferprobte Soldaten, aber haben dann halt Zweifel am Imperium bekommen. Und da ist, wo dann Darktide anfängt. Das Spiel an sich, wenn man dann reingeht und sich einen Charakter, da komme ich später dazu, einen Charakter erstellt, beginnt darin erstmal, dass man auf der Tank Bastion anfängt. Das ist ein Gefangenentransporter der Inquisition und man ist ein Gefangener. Und man kann sich vorher im Editor aussuchen, wofür man eigentlich eingesperrt wurde. Das reicht von einer alten Religion zum Beispiel vertreten, bis zu Feigheit vor dem Feind.
Das ist so geil. Du erstellst eigentlich dein eigenes Todesurteil im Charakter-Editor.
Ja, also es, im Endeffekt, es ändert ein bisschen was an den Dialogen und du kriegst halt eine eigene Farbe für dein Gefangenen-Outfit. Aber auf jeden Fall suchst du dir das erstmal aus. Das Ding ist aber, du startest halt, dann kommen zwei imperiale Soldaten zu dir an und der eine hält halt überhaupt nichts von dir. Neben dir sind teilweise Nörgelkultisten in den Gefängniszellen. Die werden wie direkt behandelt, du wirst aber genauso wie direkt behandelt, weil du, was auch immer, eine Religion verbreitet hast, weil du Feigheit vor dem Feind gezeigt hast. Und genau, das sind nämlich Sergeant Sola und Captain Wolfer, die dich inspizieren. Einer ist noch wichtig, einer nicht so. Das Problem ist dann einfach, dass das Schiff geentert wird von Nörgelkultisten, weil halt Teile dieser 6. möbischen Regiments mit an Bord sind und die sollen halt befreit werden. Man sieht dann in einer Zwischensequenz, wie sich da Selbstmordattentäter in die Luft jagen, um die imperialen Soldaten aufzureiben. Und im Endeffekt werden die imperialen Soldaten überrannt. Und man sieht, wie ein, ich weiß nicht, vielleicht Sergeant, ich weiß nicht genau den Titel desjenigen, von dem 6. von Nörgel verseuchten Regiments wird befreit. Und man selber bleibt in der Zelle, die Zelle geht dann aber durch eine Explosion auf und dann muss man sie erstmal kurz da durchschießen. Man kommt dann halt aus der Zelle, will entkommen, trifft dann wieder auf Sergeant Sola, die verletzt rumliegt und sich gerade noch verteidigen kann. Man erschießt dann den Angreifer, der sie gerade töten will und flüchtet dann mit ihr. Sie ändert dann so ein bisschen ihre Meinung und ist dann so, okay, bist ein Gefangener, du bist Dreck, aber vielleicht können wir dich noch gebrauchen. Man schafft es dann halt in den Hangar mit ihr und wird dann von einem Inquisitionskommando abgeholt. Und wird dann auf das Inquisitionsschiff gebracht. Die Morningstar. Und das ist halt ein Schiff, das soll den Chaosbefall auf Atoma Prime untersuchen und steht unter dem Kommando von Inquisitor Grendel. Und im Endeffekt arbeitet man sich dann durch den Spielverlauf, also in Zwischensequenzen in dem Spiel ist das dann im Endeffekt einfach, du machst Missionen, kriegst den Respekt der anderen Inquisitionsleute und wirst dann vom Rekruten zum Inquisitionsgardisten. Das ist aber in dem Spiel halt auch vollkommen nebensächlich. Es gibt noch einen Verräter auf dem Schiff. Das merkt man aber erst in der allerletzten Zwischensequenz. Vorher wird es immer noch so ein bisschen angedeutet und dann wird die Person erschossen und dann war es das halt auch. ist halt im Endeffekt, wirst du dann befördert dazu, auf Lebenszeit für die Inquisition Selbstmordmissionen zu...
Was eine absolute Ehre ist, wie wir alle
fertig zu machen. Es ist halt ein First-Person-Shooter und es ist ein Team-Shooter. Du spielst mit bis zu 4 Leuten. Jeder erstellt sich seinen eigenen Charakter. Es gibt 4 Klassen. Und es geht im Endeffekt darum, in einem Level gewisse Missionsziele zu erfüllen. Meistens, im Groben gesagt, ist es aber einfach, geh von A nach B und mach irgendwas dazwischen und die überlebe.
Sind sehr schlauchig. Also es sind wirkliche Schlauchlevels. Du kannst zum einen nicht das Level wählen, welches du spielen möchtest. Und zum anderen hast du auch nicht... Also wenn du einen Abend lang spielst, hast du eigentlich die komplette Karte gesehen. Das ist ein großer Nachteil von diesem Spiel. Was wiederum ein großer Vorteil von dem Spiel ist, es fängt teilweise auch wirklich gute Atmosphären auf. Nicht nur auf diesem Schiff, auf dem du dich auch frei bewegen kannst, sondern zum Beispiel, wenn du in eine Gruppe reinjoinst, siehst du halt ein Landungsschiff und das sind halt ganz am Anfang, bist du halt in deinen zerlumpten Gefangenenklamotten mit noch so ein Explosionshalsband um den Hals, sitzt du da, du hast keine Schuhe an, du hast nur so zerlumpte Lappen und Schrauben und Nägel in deinen Füßen, da drin läufst du halt rum und erst mit der Zeit kriegst du bessere Ausrüstung. Das fängt das Spiel wiederum ganz gut ein. Dieses völlige Menschenverachtende, was das 40k-Universum einfach auf sich hat, weil das die einzige Ressource ist, die einfach gefühlt unbegrenzt vorhanden ist, Menschenleben. Das fängt richtig gut ein.
Du beginnst halt das Spiel, bevor es überhaupt anfängt auf dem Gefangenenschiff, beginnst du halt mit der Charaktererstellung. Und es gibt halt im Endeffekt 4 Klassen. Das sind halt der Veteran Guardsman, das ist halt auf Deutsch der Scharfschütze, ein Ogryn, ein Priester und ein Psioniker. Der Scharfschütze ist halt der Fernkampfspezialist. Der ist halt dazu da, um besonders fiese Gegner wegzuknallen. Der kriegt auch mehr Schaden, wenn er weiter wegsteht von Gegnern. Und hat dann zum Beispiel, jeder Charakter hat eine Spezialfähigkeit. Beim Scharfschützen ist das, dass er mehr Schaden an Spezialgegnern macht. Oder dann halt später, du kannst die Fähigkeit auch aufwerten, dass dann zum Beispiel andere Spieler auch die Spezialgegner sehen und dann mehr Schaden machen. Der Ogryn ist zum Beispiel ein Nahkampfspezialist, der hält super viel aus. Dessen Spezialfähigkeit ist, dass der einfach Anlauf nimmt und durch Gegner durchrennt. Da stehen 50 Gegner vor dir und du knallst dann halt einfach da durch und schmeißt sie durch die Gegend. Dadurch haben deine anderen Freunde mehr Zeit, die abzuknallen. Der Priester ist auch so Nahkampf, kurze Distanz. Der kann dann zum Beispiel einen Flammenwerfer nehmen, einen Energiehammer. Genau, der kann auch durchrennen und dann nochmal einen super schweren Schlag machen. Und der Psioniker ist halt so ein Spezialist, der kann halt so super Elite-Gegner halt einfach, da kann er die Köpfe platzen lassen. Also der sammelt halt seine psionische Energie und dann lockt er einen Spezialgegner an und dann lässt er halt seine psionische Energie in das Gehirn im Endeffekt des Gegners fahren und lässt die halt platzen. Das kann man halt mit jedem Gegner machen. Bei schweren Gegnern lohnt es sich halt mehr.
Den habe ich ja auch tatsächlich gespielt im Psioniker, logischerweise. Das ist halt total cool gemacht, weil du sammelst deine Energie, krallt dann richtig die Hände zusammen und du siehst diese psionischen Funken zwischen den Händen spritzen. Und wenn du das zu häufig hintereinander machst, du hast so wie so ein Balken, der geht rasend schnell hoch auf 100. Und sobald du auf 100 bist, besteht die Gefahr, dass du dem Warp verfällst. Da musst du dann wie ein Gestörter, ich glaube die R-Taste was, glaube ich, oder die F-Taste was, hämmern, um dich dagegen zu wehren, dass du nicht dem Warp verfällst. Und das ist bei den Poxwalkern ganz lustig. Da rennt so ein Poxwalker auf dich zu, als hätte er schon 15 Hefeweizen Intus. Du kannst halt einfach seinen Kopf so zerplatzen lassen und das blättert halt richtig. Also in Darktide haben sie das gut gemacht, was viele bei, wie ich ja jetzt gehört habe, vorhin Deathring bemängelt haben. Da passiert wirklich was. Die fallen nicht nur um, da passiert wirklich was.
Also wenn sie bei Darktide irgendwas richtig gemacht haben, das ist das Waffenhandling. Weil es gibt halt auch wahnsinnig viele Waffen. Es gibt halt Las Pistols, es gibt einen Revolver, es gibt Las Guns in verschiedenen Variationen. Zum Beispiel hier die Lucius Pattern, Cantran Pattern, von Katatana gibt es ein Pattern. Und die schießen halt alle unterschiedlich, in unterschiedlichen Abständen und machen unterschiedlich Schaden. Dann gibt es Autogewehre in leicht, mittel, schwer. Dann gibt es Flammenwerfer. Es gibt einen Bolter. Ich weiß aber nicht, ob das eine Übersetzungsfehler ist, weil es ist halt für Menschen. Also eigentlich ist es eher eine Bolt-Pistole.
Nee, eine Bolt-Pistole, das ist der Übersetzungsfehler. Seine Bolzenpistole.
Ja, es gibt das Plasmagewehr und das sind halt, also ich habe noch nie so befriedigend gesehen, wie eine Boltpistole geschossen hat.
Ja, das ist geil.
Die sehen halt wirklich aus, als wären sie, ich meine, ein Bolter ist halt eine stumpfe Waffe, die soll einfach funktionieren. Wenn du damit schießt, dann fetzt das halt auch den ersten Gegner einfach durch, bleibt im zweiten stecken und explodiert da.
Ja, teilweise sogar im dritten. Es ist wirklich unglaublich befriedigend und großartig. Also wenn man sich einen Bolter vorstellen müsste, dann so.
Und das, die Geräusche sind halt auch wirklich... das Waffenhandling ist großartig. Es gibt halt auch als Nahkampfwaffen, gibt es halt verschiedene Messer, das sind dann halt die sind schnell.
Weißt du, was wir hätten?
Bitte?
Weißt du, was wir hätten, wenn wir die beiden Spiele kombinieren würden? Dark Hulk.
Dark Hulk. Grim Dark Hulk. Grimmer Dark Hulk.
Dark Hulk.
Ja, die Nahkampfwaffen, das sind dann auch, also es sind Messer, in Anführungsstrichen, weil es gibt zum Beispiel auch ein Katarana-Messer und das ist halt, wie man sich ein Katarana-Messer vorstellt. Es ist halt schwer. Es gibt ein Kettenschwert,
jawohl,
was auch unfassbar befriedigend ist, wo du halt wirklich, du kannst einfach zuschlagen oder du kannst einen Button drücken, dann schmeißt er halt die Kette an und dann sägst du dich halt wirklich durch den Gegner durch. Es gibt Äxte, Energiehämmer und ein Energiehämmer ist halt wirklich, wenn du einen normalen Gegner damit triffst, dann klatscht der halt 20 Meter weg. Also du kannst den halt auch einfach schlagen, du kannst den aktivieren und die Energie aktivieren und dann fetzt du halt einfach durch die Läuse durch. Der Ogryn hat halt nochmal Spezialsachen, der hat halt einen Dolch im Endeffekt, aber es ist halt ein Ogryn-Dolch, also ist der halt ungefähr wahrscheinlich 1,50 Meter lang.
Taugroß in etwa.
Und es ist halt auch großartig, weil der halt auch vollkommen lustlos zuschlägt. Der ist halt nur so batz, 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 batz. Also wie...
Er ist einfach.
Wie man selber so gelangweilt einen Schneebesen schlägt. So klatscht er mit seinem Messer halt durch die Leute durch.
Und er hat das Sturmschild. Das macht auch noch sehr viel Laune.
Ein Sturmschild hat er. Und er hat einen Handgranatenhandschuh, mit dem man einem in die Fresse hauen kann und dann aus nächster Nähe eine Granate einfach reinknallen kann.
Ein Handgranatenhandschuh. Voll geil.
Und es ist halt wirklich, also gameplaymäßig, zumindest vom Waffenhandling her, das ist großartig. Als Gegner hast du halt, ist halt Nurgle fokussiert, da hast du halt Poxwalker, beziehungsweise korrumpierten Guardsmen aus dem 6. Regiment. Du hast Suizidbomber, die schmeißen sich dir halt entgegen und lassen sich selber explodieren. Dann hast du Guardsmen mit Lasergewehren und die sind wirklich, das haben sie auch gut eingefangen, weil so ein Lasergewehr ist kein Problem. Aber wenn die halt eine Feuerlinie bilden und dann halt 6 Lasergewehre auf dich schießen, dann ist das schon ein anderer Schnack, gerade weil du halt ein normaler Mensch beziehungsweise ein Ogryn bist und halt kein Space Marine. Scharfschützen, die sind wahnsinnig ätzend, weil du siehst immer ganz kurz, für eine Sekunde siehst du den Laserpointer und siehst, wo die hinzielen und wenn die dann einmal schießen, dann bist du gut wie tot. Seuchenhunde gibt es, die erfüllen bei Left 4 Dead, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber im Endeffekt pinnen die dich auf dem Boden fest und du kommst da nicht mehr raus, außer deine Teammitglieder helfen dir. Dann gibt's, ich weiß nicht, wie sie heißen, die schmeißen halt Flammengranaten und die blockieren dir halt teilweise einen kompletten Weg einfach. Bis du die halt abknallst, schmeißen die da immer wieder Granaten hin, wechseln ihre Position. Dann gibt's halt noch so Minibosse, eine Nurgle-Bestie, solchen Ogryn, gepanzerte Ogryns und es gibt, die sind neu eingeführt worden, halt Besessene. Die sitzen halt einfach rum und flüstern dir halt Versprechungen zu. Und wenn du halt zu nah an die rankommst, dann flippen die halt vollkommen aus und dann gehen die halt auch nicht weg, bis die sterben. Und meistens ist man zu langsam dabei, die zu töten. Und dann nehmen sie einfach einen Spieler mit und lassen ihn sterben. Das heißt, die packen ihn halt, ich weiß nicht, was sie mit dem machen, ziehen ihn in den Warp oder irgendwas. Und dann ist er halt einfach tot. Genau, es gibt dann noch, die Maps werden aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, zufällig. Also die Maps an sich sind fest, aber die werden auf der, es gibt eine Hauptkarte, Oberfläche. Und du kannst dir deine Maps halt nicht einzeln aussuchen, sondern die werden immer zufällig dir entgegengeschmissen.
Aber das Ding ist Multiplayer-only oder was?
Also du kannst auch mit Bots spielen.
Okay.
Aber es ist halt Multiplayer und auch von der Story her, das wäre halt einer der Kritikpunkte, den ich habe, weil ich habe halt auch Vermintide 1 und 2 gespielt. Das sind halt die Vorgänger, die im Fantasy-Universum spielen. Und da war es auch so, dass du immer mit 3 anderen Leuten spielst. Aber dir wurde halt am Anfang gesagt, okay, spiel die Level das erste Mal in der und der Reihenfolge, weil das ist die Story, die wir dafür haben. Und das gibt's in Darktide einfach überhaupt nicht.
Am Ende vom Tag ist es eigentlich wie die beiden vorher genannten und beschriebenen Spiele. Ein Spiel, das alleine spielbar ist, aber wenig Spaß macht. Es macht am meisten Spaß, wenn du es mit Kumpels spielst und vor allen Dingen, wenn die auch eine Affinität und einen Hang zum Warhammer 40k-Universum haben. Ich habe es mit meinem besten Freund gespielt, der wirklich eigentlich nichts mit 40k am Hut hat. Das waren so seine ersten Schritte, was er damit hatte. Er fand es ganz okay, er konnte sich reinfuchsen, aber er hatte einfach oftmals diesen Moment, was metzel ich hier eigentlich ab, was ist das eigentlich, was passiert hier eigentlich, erklär mir das mal. Das ist wirklich ein Nachteil. Ich finde, es wurde dem Hype nicht gerecht.
Überhaupt.
Aber genauso wie Deathwing ein Liebhaberspiel.
Ja, es ist halt einfach, das Problem ist, dass es die Vorgänger hat, Vermintide 1 und Vermintide 2. Und die hatten zu Beginn genau dieselben Probleme. Ja, aber auch erst am Ende, weil am Anfang hatten die auch erst, es wurde sehr viel versprochen und es kam dann halb gar rein, auch sowas wie Crafting und so, du kannst ja auch bessere, also du kriegst ja für jede Mission bekommst du ja, die du schaffst, bekommst du Materialien, mit denen du Waffen craften kannst, du bekommst noch eine Waffe dazu und so. Das Ding ist halt einfach, Vermintide 2 insbesondere ist halt schon so viel weiter als Darktide und Leute verstehen halt einfach nicht, wie ein Spiel schon existiert kann, klar in einem anderen Universum und mit mehr Fokus auf Nahkampf, aber was halt sich schon zu 70% die gleichen Attribute teilt und dann kommt der Nachfolger und ist halt 40% davon und es wurde halt vorher schon verschoben und jetzt ist halt einfach halbfertig rausgekommen. Also man kann es halt nicht anders sagen. Ich fühle mich bis heute schlecht, wie vielen Leuten ich gesagt habe, die haben zwei Spiele schon rausgebracht. Wenn das Darktide 40k Spiel rauskommt, ich werde nichts anderes mehr spielen. Und im Endeffekt sind sie halt auch jetzt da. Und wenn so, ja gut, also
Starship Troopers.
Da muss jetzt mal irgendwas kommen, ansonsten stirbt das Spiel.
Also man kann ein bisschen vorweggreifen. Starship Troopers, ich will da nicht wirklich drauf eingehen, aber es ist das bessere Darktide.
Ja, ach, ich will es nicht unbedingt vergleichen, aber ja, als Spiel an sich. Und wenn man überlegt, dass Starship Troopers halt vor 2 Wochen rauskam und Darktide vor einem Jahr, dann ist Starship Troopers auf jeden Fall das bessere Spiel.
Ein Early Access Game und ist jetzt schon in so vielen Punkten besser wie Darktide.
Ja, das ist halt das Problem. Also Darktide hat seine Stärken, die, also ich spiele es halt auch gerne immer mal wieder. Ich habe halt nur gedacht, ich würde es sehr viel exzessiver spielen.
Ja, ging mir genauso.
Also ich dachte halt wirklich, jetzt kommt der 40k-Shooter raus und ich werde erstmal nichts anderes mehr spielen. Und ich habe jetzt, also seit Darktide rausgekommen ist, ich weiß nicht, wie lange ist das her, knapp ein Jahr jetzt, habe ich 90 Stunden und das ist für so ein Spiel eigentlich nichts.
Ja, das ist eigentlich nur Anfang. Also ich hatte es auch, als ich, wie gesagt, mit meinem besten Freund es gespielt habe dann am Ende. Wir haben uns im Teamspeak getroffen, saßen da so, ja, Darktide, ja, wir können aber auch was anderes satteln.
Ja, das ist halt das Problem. Also
den Langzeitspielfaktor hat es einfach nicht. Leider nicht, der ist nicht so gegeben, wie er eigentlich
sein
in so einem Spiel.
Noch nicht, auf jeden Fall, weil ich denke, in 2 Jahren wird das auch ein richtig gutes Spiel sein. Das Problem ist halt einfach, dass ich, Vollidiot, alle meine Freunde dazu überredet habe, das zu Release zu kaufen. Außer Michel, weil Michel nicht so viel spielt.
Nee, ich muss Gelände drucken und Modelle bauen und bemalen.
Der ist viel zu sehr damit beschäftigt, unsere Egos zu zerstören mit seinen komischen Dioramen, die er da bastelt.
Ja, das stimmt. Bullshit. Also ja, jetzt übertreibt man nicht mit dem Lob von meinen Modellen irgendwie.
Genau. Ach, halt die Schnauze, dann hör halt auf, so gute Modelle zu machen.
Sei halt einfach mal scheiße, so wie wir auch.
Ja, okay.
Ich geh mal kurz pinkeln.
Ich hab noch so Monopol-Statements hier, dann klebe ich die jetzt zusammen nach dem Podcast. Genau. Aber Chris, zum Beispiel, wie sah denn in Zukunft irgendwie ein Game aus, was du geil fändest oder was so alles erfüllt, was du haben möchtest?
Das darfst du mich fragen, sobald das Sip wieder vom Pinkeln da ist.
Das habe ich jetzt gefragt. Ich gehe auch pipi.
Auf jeden Fall. Willst du dann wieder einsteigen, Michel, mit deiner Frage?
Soll ich noch fragen?
Ja.
Ich weiß nicht mehr, was ich gefragt habe.
Dann schneid's einfach zusammen.
Ja, genau.
Zukunft der 40k-Spiele. Wir haben ja gerade erst Warhammer Skulls hinter uns gebracht. Wir bekommen nicht nur Titus endlich als Miniatur, der auf einer Banane ausrutscht.
Boah, Alter, was für ein Drecksmodell. Also nein, ja, der ist okay, furchtbar. So von den Details her.
Egal,
ja, aber was für ein scheiß Posing.
Aber er hätte keinen Namen drunter
gestanden. Albern aus.
Genau, es kam ein cooler Retro-Shooter raus, und zwar Boltgun. Ich glaube tatsächlich, das könnte ein echt gutes Spiel werden. Ich habe es persönlich noch nicht gespielt, aber es steht noch fest auf meiner Liste. Und ganz, 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 ganz großes Thema, wir sollen es wohl im Herbst bekommen, Warhammer Rogue Trader. Gemacht wird es von den Leuten von Owlcat, die ihres Zeichens für Origin sind, und die Pathfinder-Spiele bekannt sind. Und das sind verdammt gute Spiele. Und ich glaube, da können wir uns auf echt ganz großes Kino freuen, weil was die anpacken, ist in der Regel gut.
Aber ich glaube, Origin Divinity Sin, meinst du, oder was?
Genau.
Nee, das haben sie, glaube ich, nicht gemacht. Das waren, glaube ich, tatsächlich die Pathfinder 1, 2. Mehr haben die noch gar nicht gemacht. Aber das waren halt schon ultra krasse Spiele.
Ah, sorry, ich glaube, ich verwechsel es gerade mit dem aktuellen Baldur's Gate.
Genau, das sind die Leute von
Origin. Ist egal, ist auch ein großartiges Spiel. Und wie gesagt, wenn die dann dieses Thema anpacken, dann können wir auf jeden Fall von einer Strong Alpha Phase, von einer Early Access Phase ausgehen. Und nach circa 1,5 bis 2 Jahren wird das Spiel dann fertig sein. Werden wir es schon spielen, weil nach und nach immer Zeug dazu kommt. Aber es wird ein gutes Spiel werden. Da bin ich fest von überzeugt. Da habe ich richtig Bock drauf.
Es wird auf jeden Fall ein Spiel werden, wo man sich eine Stunde allein im Charaktereditor austoben kann.
Das ist ein Zeichen für ein gutes Spiel.
Na, auf jeden Fall. Also ich bin ja eh Fan von, mein Lieblingsspiel ist Baldur's Gate 2. Das ist mein Lieblingsspiel aller Zeiten. Und wenn es in die Richtung geht, bin ich voll dabei. Und es ist halt das erste richtige Rollenspiel für 40K.
Ja, okay, das
glaube
ich auch,
dass man dieses Spiel hat.
Da sind wir da krass ein bisschen einer Meinung, ne? Also irgendwie so ein bisschen rollenspielmäßig Geschichte sollte und dann.
Mit dieser Bombensensation beenden wir diese Folge.
Sollte das nächste Ding sein irgendwie, ne?
Zumal Rogue Trader auch einen ganz, ganz großen Vorteil hat, ist es das erste seiner Art im 40K-Universum. Wir werden es niemals vergleichen, weil wir haben jetzt mal vom TTS Tabletop Simulator abgesehen. Wir haben bei Deathwing einen Vergleich gehabt und wir hatten auch bei Darktide einen Vergleich gehabt. Die Spiele sind alle nicht wirklich gut weggekommen an gewissen Punkt. Keines dieser drei Spiele, aber jetzt die beiden Story-Spiele schlechthin, sind da jetzt an manchen Punkten echt nicht gut weggekommen. Ich glaube, Rogue Trader kann dadurch brillieren, dass es einfach das erste seiner Art im 40K-Universum ist und es wird, ich muss es einfach nochmal erwähnen, von den richtigen Leuten gemacht. Das ist einfach. Es wird
von Leuten gemacht, die erst Lore bauen und dann das Spiel darüber.
Polkett ist sozusagen Henry Cavill, der Publisher.
Ja. Und jetzt wisst ihr auch, wo wir die 69,90 her haben für die Sendezeit. Wir machen Werbung für Rogue Trader.
Ja, genau. Also wir sind tatsächlich nebenberuflich noch Influencer für Owlcat.
Ja, weil wir das auch verdammt gut machen mit dem ganzen Gestotter und so. Das ist gut, also ja. Da warten die Leute drauf.
Ja, nee, wunderbar. Wie hat's euch gefallen?
Ach, ich fand's schön. Ja. Also man muss ja ehrlich gesagt sagen, wir haben's schon mal probiert und es ist ja komplett in die Hose gegangen.
Ja,
also,
Es ist nicht komplett
in die Hose gegangen, aber vielleicht hätte man sich mal weniger als 9 Bier pro Person gönnen können.
In 4,5 Stunden über Videogames labern, was keinen interessiert.
Eventuell war der Whisky schlecht, den ich dabei hatte. Ich glaube, ich kann für meine beiden Genossen hier sprechen, wenn ich sage, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mal einen Einblick von einfachen Leuten aus der Mitte, die täglich für ihr Patreon-Boot arbeiten müssen, einen Einblick bekommen, was es in der Videospielwelt überhaupt gibt. Denn es gibt noch so viele Spiele über unser Lieblingsuniversum, die es eigentlich alle wert sind, mehr oder weniger erwähnt zu werden. Aber ich glaube, das waren jetzt drei unterschiedliche Spiele, die einen sehr guten Einblick gegeben haben, dass da was passiert und dass die Vielfalt da ist. Und das ist ja auch was das Universum auszeichnet. Und da können wir uns eigentlich sehr, sehr glücklich drüber schätzen, dass wir in dieser wundervollen Lage sind, so viel Auswahl zu haben.
Ach, schön gesagt.
Ja, hervorragend.
Chris, hast du einen Song dazu?
Ja, habe ich. Und zwar wünsche ich mir, ich mach's kurz und schmerzlos, ohne lange Vorrede, ich wünsche mir von der wundervollen Band Samurai Never Fade Away.
Fett. Michael, Jeremy? Was ist dein Song?
Achso, okay, ich. Also am Ende, wenn man Computerspiele spielt, will man ja gewinnen. Und ich wünsche mir Zeit der Sieger von Nullpunkt.
Sehr gut.
Und jetzt du.
Mein Song wäre, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, ob man bei Darktide die Outcasts oder die Rejects spielt, aber ich habe mir trotzdem den Song Outcast Storm von Gloss G.L.O.S.S. ausgesucht.
Großartig.
Sollte diese Folge jemals gesendet werden und die arme Weltöffentlichkeit wird darauf losgelassen, Pech gehabt, ihr habt gerade 1,5 Stunden eures Lebens vergeudet.
Genau.
Und jetzt 3, 2, 1,
Bundesgartenschau
und Rote AD-Fraktion.